Disclaimer: In der heutigen Folge sprechen wir mit Levi unter anderem über Mobbing, Ausgrenzung und Isolation. Wenn du mit solchen Themen Probleme hast, rate ich dir, diese Folge möglicherweise zu überspringen.
Ich meine, ich wehre mich immer dagegen, dass es mein erstes großes Thema war. Aber ich glaube, die meisten Leute assoziieren mich, glaube ich, damit.
Das war wahrscheinlich dein viralstes Thema.
Es war auf jeden Fall mein viralstes Thema.
Ja.
Also angefangen, weil ich das jetzt auch nochmal erwähnt haben möchte.
Ja.
Angefangen hat alles am Kotti. Und da sehe ich aber auch oft unter Videos, gerade von weiblichen Influencerinnen eben, die einfach nur ganz normal ins Stadion gehen und vielleicht auch irgendwie so das dokumentieren oder dann eine Insta-Story machen oder sonst was, dass da direkt Hate kommt. Und das ist halt... Da muss man schon, das sollte man im Hinterkopf behalten.
Moin, in der heutigen Corner ist Levi zu Gast. Mit ihm spreche ich über seinen schnellen Erfolg, über Mobbing-Erfahrungen, als auch über sein Engagement beim Hertha BSC. Freunde, wir befinden uns hier in der Bundeshauptstadt, im wunderbaren Berlin. Und da fragt man sich natürlich, wer könnte so wichtig sein, dass man ihn in Berlin besucht? Natürlich niemand Geringeres als Levi Pinel.
Hocherfreut. Gruß aus der Hauptstadt.
Gegrüßt seid ihr, Sire. Levi, Bruder, ist schön, dass du am Start bist.
Ja, moin, ich freue mich auch.
Ich habe dich ja vor, wann haben wir uns das erste Mal kennengelernt? Vor zwei Monaten, ein, zwei Monaten?
Ja, bei Felix, bei Philo in der
Fähigchen.
Wohnung. Ja.
Ja, da haben wir uns schon gut verquatscht und auch direkt gut verstanden. Und jetzt habe ich dann auch von vornherein dann gesagt, ey Mensch, du musst unbedingt in den Podcast kommen. Weil ich es einfach spannend finde, was bei dir abgeht und was auch so ein bisschen deine Story ist.
Ja, und ich rede gern über mich selbst, deswegen bin
ja,
ich hier.
Ja, was das gut zu sagen. Du bist Ur-Berliner.
Ich bin Ur-Berliner. Gut recherchiert.
Born and raised. Dankeschön, steht hier. Geboren 2000, Alter. 2000er.
Ja.
Was war denn da für eine WM? Nee,
2000
EM.
War EM, EM, ja.
Nee, Italien weiß
ich,
oder?
Ich glaube, könnte das Griechenland gewesen sein? Nee, die war vier Jahre später, ne?
Ja, das war aber, da hat Griechenland gewonnen.
Ja, Otto Rehhagel.
Ja, auch mit Otto Rehhagel und dem berühmten Kopfballtor von Angelos Charisteas.
Ja, ich kann mich nicht dran erinnern, aber...
Ja, du warst auch erst vier.
Ja, ich war erst vier.
Ich war da schon acht Jahre alt, das muss man
ja,
mal vorstellen.
Krieg gar nicht zusammen.
Nee, ich krieg das genauso wenig zusammen. Du bist mainly unterwegs auf so Vertical-Content-Plattformen.
TikTok. Ja, eigentlich ausschließlich auf TikTok und Instagram.
YouTube-mäßig nie Ambitionen gehabt?
Nee, wurde mir oft empfohlen, weil man da angeblich auch dicker Cash-outen kann, aber ist mir ehrlicherweise zu viel Arbeit.
Das weiß ich mittlerweile ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, dieses TikTok-Affiliate-Ding, ich glaube, da macht man schon genug Kohle mit, oder?
Ich weiß ja nicht, was man auf YouTube macht, aber ich beschwere mich nicht.
Das ist immer eine Frage des Contents.
Ja.
Also ich glaube, so Kids-Content macht am meisten Asche.
Ja.
Beziehungsweise, ja doch, Kids-Content macht richtig Knete, weil die Spielzeugindustrie ist voll hinterher, Werbung zu schalten. Die lieben das ja. Jetzt gerade zum Weihnachtsgeschäft geht es ja richtig rund. Aber ansonsten, Gaming-Industrie ist doch wahrscheinlich ganz gut dabei. Ah, Beauty-Industrie, boah, ich glaube, da fließt auch Kohle. Wobei, nee, ich habe mir sagen lassen, auf YouTube schallert am meisten der Finanzsektor, wenn du so Finanz-Content machst.
Ja, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich mache eigentlich.
Ja, du kritisierst Finanz-Content.
Ja, ich kritisiere Finanz-Content maximal.
Ich meine, das war ja mit so dein erstes großes Thema, diese ganze Geschichte um iGenius und diese ganze Staubsauger-Scheiße.
Ich meine, ich wehre mich immer dagegen, dass es mein erstes großes Thema war. Aber ich glaube, die meisten Leute assoziieren mich, glaube ich, damit.
Das war wahrscheinlich dein viralstes Thema.
Es war auf jeden Fall mein viralstes Thema.
Ja.
Aber ich glaube gar nicht das Thema, über das die allermeisten das erste Mal mit mir in Kontakt gekommen sind. Also das ist immer ganz interessant, weil ich habe ja auf TikTok angefangen.
Mhm.
Und da bin ich relativ am Anfang viral damit gegangen, dass ich keine Brille gefunden habe, weil meine Nase so groß ist.
Daran erinnere ich mich.
Genau. Und dann bin ich aber danach erst auf Instagram eingestiegen und da lief diese Brillenstory gar nicht, sondern da bin ich eingestiegen mit den Weißlichtmilben. Also, dass man so die Decke saugen muss wegen Weißlichtmilben.
Ja. Yeah.
Ne? Und wenn die Leute auf mich zukommen und sagen, ey, ich bin OG, weil ich kenne dich seit der Brille, oder ey, ich bin OG, weil ich kenne dich seit den Weißlichtmilben, weiß ich immer, ob die mich von TikTok oder von Instagram kennen.
Das ist, du hast das wahrscheinlich ungewollt smart aufgebaut.
Oder ich weiß nicht,
war das dein
ist.
Plan?
Nein, das war nicht mein Plan.
Aber also, dann kannst du richtig gut einsortieren, wie so deine demografische Zielgruppe ist.
Ja, das stimmt.
Da kannst du das direkt sagen, zuordnen. Ja. Das sind die Instagrammer und so sieht der Durchschnitts-TikTok-Viewer aus.
Ja. Ja, voll. Dieses Weißlichtmilben-Thema, das ist auch auf Instagram viel, viel viraler gegangen als auf TikTok.
Vor allem die Leute haben da wirklich ein Ding draus gemacht.
Ja, ja, die haben da, die waren richtig invested. Es gab dann Websites und alles.
Ja, ich erinnere mich auch noch dran, wo ich das erste Mal so, wo ich das gesehen habe, ich dachte, ich habe da noch nie von gehört. Das kann nicht real sein. Aber ich habe kurze Zeit, und da muss ich dir die Props geben, ich habe kurze Zeit gedacht, hey, ist das ein Ding? Und dann habe ich recherchiert und gesehen, dass es Quatsch ist.
Ich war vor einem Monat oder so, war ich auf einem ersten Date. Und die Person, die kannte mich so ein bisschen und hatte damals auch von den Weißlichtmilben mitbekommen. Aber, und da war sie tatsächlich die erste Person, die ich getroffen habe, sie hatte bis heute nicht mitbekommen, dass es die nicht gibt.
Also sie hat die Auflösung
gesehen. Ja, sie hat die Auflösung verpasst.
Das ist komplett wack, einfach nur.
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das passiert.
Hast du sie aufgeklärt noch in dem Moment?
Nein, natürlich nicht. Doch, ich habe sie aufgeklärt.
Hast du gesagt, so, ey, du brauchst
deine Decke nicht saugen.
Aber also wirklich, ich glaube, sonst hätte es schon längst ein Produkt dafür gegeben auch, oder?
Ich glaube, es gibt Produkte dafür.
Um Decken zu saugen?
Ja, ich glaube, naja, so generell dieses Milben-Thema, da wird ja wahnsinnig viel Angst gemacht, obwohl das wirklich große Jacke um gar nichts ist.
Große Jacke um gar nichts?
Ja, das ist ein etabliertes Sprichwort hier in Berlin.
Das habe ich noch nie gehört. Was sind noch so Berlin-Sprichwörter? Hast du noch welche am Start?
Ich weiß nicht, ob das ein Berlin-Sprichwort ist, aber rangehen wie Hector an die Buletten.
Wer ist Hector in dem Fall?
Ich weiß es auch nicht, aber ich hab das mal in einem im Sprichwort-Wörterbuch habe ich das gelesen und es hat mich einfach gecatcht, rangehen wie Hector an die Buletten. Dann habe ich das versucht, so ein bisschen in meinem Sprachgebrauch zu etablieren und ich glaube, ein, zwei Jahre war ich da wirklich gut dabei, aber mittlerweile...
Ich meine, du hast ja auch ein Stück weit das Boomer-Wort des Jahres ins Leben gerufen.
Ja, nicht nur ein Stück weit.
Du hast es
vollständig. Ja, vollständig, ja.
In Kooperation mit dem großen Jens Riva.
Ja, mit Jens Riva.
Wie bist du an den rangekommen?
Der ist auf mich zugekommen.
Ehrlich?
Ja, ich habe mein Mailpostfach aufgemacht und da stand Anfrage von Tagesschau-Chefsprecher Jens Riva in Caps Lock.
Ach stimmt, der ist ja seit Jan Hofer raus sogar Chefsprecher.
Ja.
Digga. Und dann war irgendwie die Ansage, ja, ich habe Bock, das Boomer-Wort zu machen, oder wie kam der?
Ja, nee, Jens Riva wollte seinen Auftritt in den sozialen Medien stärken und da irgendwie präsenter sein. Und der hatte dann irgendwie davon mitbekommen. Und weil dieses Jugendwort ja mit Susanne Daubner so krass viral gegangen ist, hat er sich wahrscheinlich gedacht, das ist jetzt meine Chance, dass ich hier auch mal bei der Jugend anknüpfe.
Ich brauche auch einen Kultmoment.
Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir gerne. Und dann hat er ja, ich glaube, die Top 3 der Boomer-Wörter hat er dann verkündet.
So, und jetzt brauche ich von dir einen kleinen Teaser. Was könnte potenziell ein Boomer-Wort so 2025 sein?
Na, da will ich mich zurückhalten, da bin ich neutral.
Ehrlich?
Ja, ja, selbstverständlich.
Komm, also, du hast doch bestimmt irgendwie einen Favoriten schon.
Nein, 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 nein. Ich will jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, ich würde da irgendwie in dieses Auswahlverfahren eingreifen. Also das ist auch irgendwie meine Seriosität, die ich hier wahren muss.
Ich muss halt überlegen, ob mir eins einfällt, was wirklich passend wäre. Man muss sich nochmal mehr drauf rumdenken. Vielleicht fällt mir im Laufe der Folge noch was ein. Levi, du bist, wie gesagt, auf diesen ganzen TikTok-Plattformen oder beziehungsweise Vertical-Plattformen relativ zügig viral gegangen und dabei machst du den ganzen Kram noch nicht mal ein Jahr so richtig.
Das ist richtig, ja.
So, wie war dein erstes Gefühl, wo du gemerkt hast, ach du Scheiße, das geht ziemlich zügig vorwärts? Hättest du auch noch so konstant weitergemacht, wäre der Erfolg nicht so groß gewesen?
Auf gar keinen Fall hätte ich das gemacht. Also gerade so die ersten 5 Monate, die waren ja extrem intensiv. Es gab so mehrere Schritte. Also die ersten paar tausend Follower waren so sehr aufregend. Das war auch noch vor der Brillensuche oder so. Da hatte ich auch schon so ein paar Videos, die direkt viral gegangen sind. Also ich glaube, mein 7. Video oder so hatte schon über 1 Million Aufrufe. Da war ich noch keine Woche dabei. Und da habe ich immer mit meinem Bruder haben wir uns immer Updates geschickt. Oh mein Gott, jetzt sind es schon 3000 Follower, jetzt sind es schon 3500. Und dann das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, scheiße, jetzt geht's ab, war tatsächlich, als ich dann durch diese Brillensuche die 10.000 Follower geknackt hatte. Und dann bei TikTok ist das ja so, man wird ja vergütet, man kriegt ja Geld, wenn man Videos über 1 Minute hochlädt und über 10.000 Follower hat. Und als ich das erste Mal ein Video über 1 Minute hochgeladen habe und dann am nächsten Tag in mein TikTok geschaut habe, wie viel ich damit verdient habe und ich mit diesem einen Video 86 Euro verdient hat an einem Tag, da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, scheiße, jetzt wird's ernst, ne? Jetzt
da hast ist du Blut das, geleckt.
Ja, ja, da habe ich Blut geleckt, weil ich habe ein Video hochgeladen und ich habe da mehr Geld verdient oder ungefähr so viel Geld verdient, wie wenn ich einen Tag arbeite in meinem Studijob. Und ab dann die 2-3 Monate danach, das war eigentlich purer Stress, weil dann kam direkt im Monat danach kam dieses Weißlichtmilben-Thema. Dann im Monat danach das Schneeballsystem-Ding, was komplett durch die Decke gegangen ist, und auch das Boomer-Wort. Und das war alles so konzentriert auf einen ja, dreimonatigen Zeitraum. Und da habe ich einfach unter Adrenalin komplett durchgeballert. Also was ging? Da habe ich ja auch noch wirklich Vollzeit studiert. Ne? Mhm. In dem Semester, wo ich angefangen habe mit TikTok, habe ich 27 Modulpunkte gemacht in einem mathematischen Studiengang. Das ist extrem viel.
Was studierst du nochmal genau?
Statistik. Master in Statistik.
Ist ja. Das ist was Weirdes. Ja, also Statistik. Ich habe noch nie von jemandem, also du bist wirklich die erste Person, die ich kennengelernt habe, die Statistik studiert.
Ja, ja, es ist auch nicht ganz so verbreitet. Die meisten studieren auch einfach Data Science. Also die Studiengänge heißen meistens Data Science. Mhm. Ist ja ein etwas coolerer, fancierer Name. Aber und ich habe ja zu dem Zeitpunkt auch noch 20 Stunden in der Woche gearbeitet. Und
dann studentische Hilfskraft, I guess.
Genau, als ja. Studentische Hilfskraft. Und das war viel. Mhm. Da war ich kurz vorm Burnout. Und wäre das aber nicht, also es hat mir natürlich auch immer wieder einen Push gegeben und krass Adrenalin freigesetzt, dass ich in so kurzer Zeit so viral gegangen bin. Und wäre das nicht passiert, ich hätte dann niemals diese Ausdauer und diese Kraft und auch diese Energie gehabt, um diesen Schub mitzunehmen.
Aber ich sag mal, dann bist du ja auch in dem Sinne so viel viraler geworden, dass, ich sag mal, prominentere Persönlichkeiten wie beispielsweise Joko Winterscheidt auf dich aufmerksam geworden sind.
Ja.
Wie war dein Gefühl dazu? Weil, ich meine, das ist ja so, man kennt einen, beispielsweise Joko Winterscheidt, ja, gefühlt ja jeder in Deutschland.
Ja,
so aus unserer Generation auf jeden Fall. Ich glaube, du kannst draußen auf die Straße gehen, hier in Berlin, kannst jeden Hans und Franz anquatschen, ey, kennst du Joko Winterscheidt?
100%,
und würde sagen, ja.
Ja, ja, 100%. Ich muss sagen, es ist so viel, so schnell auf einmal passiert, dass ich gar nicht so richtig die Gelegenheit hatte, das alles zu verarbeiten, sondern es ist was viral gegangen und dadurch haben sich Gelegenheiten eröffnet und dann sind noch mehr Sachen viral gegangen und irgendwie war ich hauptsächlich damit beschäftigt, da irgendwie hinterherzukommen, als das tatsächlich so richtig greifen zu können. Und wenn das halt alles in einem sehr kurzen Zeitraum passiert, du gehst viral und deine Videos haben 3 Millionen Klicks am Tag und Jens Riva will mit dir ein Video machen und Joko Winterscheidt spricht über sich in einem Podcast. Das war auch, zu dem Zeitpunkt war ich dann auch auf den 916 Awards und habe da meinen ersten Preis gewonnen.
Junge, das habe ich gesehen. Aber da warst du hast dich in folgender Situation wiedergefunden. Du warst in dieser Kommentatoren-Booth mit, wenn ich es richtig im Kopf habe, Knossi, War das Jeremy Fragrance?
Das war Jeremy Fragrance.
Jeremy Fragrance und 24 Tim war auch noch irgendwie da. Ist auch
24 Tim und Steven Gätchen auch noch.
Was ist das für ein, das ist ja Nightmare Blunt Rotation.
Absolut Nightmare Blunt Rotation. Ich habe mich auch gefragt, was hat dazu geführt, dass ich jetzt hier gelandet bin, weil das war tatsächlich auch diese Preisverleihung damals im Mai. Das war das erste Event, auf dem ich als Influencer überhaupt war. Ne? Davor hat sich das alles bei mir zu Hause abgespielt und es war so schon crazy. Aber ich hatte halt noch nie so Real-Life-Kontakt wirklich mit irgendwas.
Hat sich das auch noch nicht so umgemünzt, dass du hier irgendwie auf der Straße angesprochen wurdest?
Doch, mittlerweile. Also okay. Doch, es ist auch damals schon ein paar Mal vorgekommen. Mhm. Ich glaube, damals war ich noch einfach noch nicht so gefestigt. Ne? Ja. Die Leute brauchen ja auch ein bisschen Zeit, damit sie dich auch dann auf der Straße wiedererkennen. So
ja.
Auf TikTok wiedererkennen, okay, das ist das eine. Aber eine Person wirklich dann auch in einem anderen Kontext wahrzunehmen als die Person, das ist nochmal ein Schritt weiter. Aber das war eigentlich so das erste Event damals, auf dem ich so wirklich in Berührung gekommen bin mit der ganzen Prominenz, die es so im Internet gibt und da halt gleich alles auf einmal.
Das ist komisch, also weirde Vorstellung. Aber warst du vorher schon into Content in irgendeiner Art und Weise?
Null.
Hast du selber konsumiert oder irgendwas
Null.
Geschaut?
Also ich habe natürlich selber konsumiert,
ja.
War halt viel auf TikTok, jetzt auch nicht
übermäßig. Aber nur TikTok?
Ja, Insta-Reels habe ich jetzt nicht geschaut.
Aber du gehörtest eh so zu dieser YouTuber-Generation.
Früher habe ich super viel YouTube geschaut. Also ich glaube, du hattest ja auch Dena vor ein paar Folgen da. Ihn habe ich super viel geschaut. Minecraft Hero war ich so sehr krass dabei.
Legendary, ja.
Ja, ja. Und generell Minecraft, die ganze Bubble damals habe ich mitgenommen. Dann die Longboard-Tour, war ich ein Riesenfan. Also so in die Epoche war so meine krasse YouTube-Zeit.
Pass auf, Levi, wenn ich dir was erzähle. Ich war tatsächlich in einem der Longboard-Tour-Vlogs weit vor der Zeit, bevor ich überhaupt angefangen habe, selber YouTube zu machen.
Wirklich?
Ja, ja, es müsste ihr müsst mal schauen. Longboard-Tour, ich glaube, es war Tag 7 oder 8. Auf dem Thumbnail ist auf jeden Fall Simon Unge, wie er sich das Knie hält, weil sich das erstmal da richtig abgemault hat. So, und da gibt es eine kurze Sequenz, ich weiß nicht bei welcher Minute, irgendwann zwischendurch, wo ich einfach mit Muttis Golf, da sind sie gerade Schleswig-Holstein gefahren, habe ich da noch gewohnt, wo ich mit Muttis Golf an denen vorbeigefahren bin, zufällig, und Simon sagte dann so, ey, ruf mal in die Kamera rein, ich film gleich drauf. So, und dann bin ich da so langsam, weil ich habe vorher natürlich fest, ey, was geht, so bla bla, weil das war absolutes Highlight, ne? So, weil ich habe die ja auch geschaut und das war für mich auch so, ja, ich war Fan.
Ja.
So, bin dann so vorbei und, so, und das ist der Clip. So, mehr passiert da nicht.
Geil.
So, aber das war für mich ein Highlight-Moment. Und dann so ein paar Jahre, beziehungsweise eigentlich nur 2 Jahre später, bin ich ja selber dann in diese ganze Bubble so ein bisschen reingerutscht. Zwar nicht selber als Creator, aber ich war so mit am Start.
Ja.
Mittäter, Mitwisser. So.
Schlimm.
Und das ist so, ey.
Und heute Zwangsgebühren finanziert.
Jetzt? Wäre das eine Option für dich, mit den Öffentlich-Rechtlichen noch mehr zu arbeiten?
Ich wäre fast, ganz am Anfang wäre ich fast bei Funk reingerutscht.
Ehrlich?
Ja, ja. Und dann ist es doch ein bisschen zu schnell gegangen.
Sei froh, dass es nicht passiert ist. Mein Gott. Knebelvertrag. Nein, Spaß. Bei Funk ist alles easy. Ey, komm doch noch rein. Wobei, ja. ist die Frage, ob es...
Ich glaube, mein Content lebt auch so ein bisschen von der Schnelllebigkeit.
Ja, maybe. Wie politisch ist dein Content?
Ich würde sagen, generell überhaupt nicht politisch. Ich würde auch sagen, ich bin einfach Entertainer. Und manchmal hat er politische Elemente, aber auch eher, würde ich sagen, so ein bisschen unverfänglich sind.
Ja, check ich. Aber ich würde sagen, so beispielsweise dieses Fake News-Thema ist schon sehr politisch. Du hast es aber auf eine sehr ironische Art und Weise umgesetzt.
Ja, natürlich. Einen politischen Unterton hat es natürlich
voll
immer, aber hat ja eigentlich alles. Ich würde vielleicht nicht sagen politisch, ich habe vielleicht den Anspruch an meinen Content, dass er gesellschaftlich nicht unbedingt einen Mehrwert anbietet, aber zumindest keinen Schaden anrichtet. Und ich weiß nicht, ob ich das als politisch bezeichnen würde.
Aber war dieses Weißmilben-Thema, hast du das einfach nur aus Spaß gemacht oder war das einfach so?
Das war so ein bisschen aus Versehen.
Wolltest du wirklich ein Learning geben?
Naja, nee. Ich wollte kein Learning geben, das war mehr so ein bisschen aus Versehen. Ich habe ja ursprünglich ein Video gemacht, in dem ich gesagt habe, diese Haushaltsregeln, wie oft man irgendwas machen muss, das ist total willkürlich.
Ja.
Also manche sagen, man muss jede Woche das Bettzeug waschen, andere sagen, alle 2 Monate reicht. Ich mache es auf jeden Fall nicht jede Woche. Und auch zum Beispiel, ob man Sachen irgendwie in den Kühlschrank stellt oder nicht in den Kühlschrank stellt. Brot, wer stellt Brot in den Kühlschrank, wer nicht. Das sind alles so willkürliche Regeln, die meistens auf absolut gar nichts basieren, außer dass man es schon immer so gemacht hat. Und dann habe ich halt so ironischerweise gesagt, ich könnte doch jetzt auch total einfach ein Gerücht in die Welt setzen, dass man einmal im Monat die Zimmerdecke absaugen muss, wegen Weißlichtmilben. Und dann hatte jemand anderes genau diesen Ausschnitt rauskopiert. Der hatte gesagt, genau diesen Ausschnitt, wo ich halt gesagt hatte, man muss einmal im Monat die Zimmerdecke saugen, wegen Weißlichtmilben. Und hat dann sich selber so dahinter geschnitten, wie er die Decke gesaugt hat. Und das Ding ist viel viraler gegangen als mein Ursprungsvideo. Also mein Ursprungsvideo hatte dann irgendwie nach einem Tag 300.000 Views oder so. Und dieses Video, wo der Typ die Decke gesaugt hat, hatte 1 Million. Und dann habe ich mir gedacht, komm, das ist irgendwie lustig, ich springe da einfach mit drauf auf. Ich habe dann einfach auch Videos hochgeladen über Weißlichtmilben.
Aber es hat sich dann vollkommen verselbstständigt.
Ja, es hat sich dann verselbstständigt.
Wie kannst du dir erklären, dass der Staubsauger sich irgendwie so ein bisschen omnipräsent als Gegenstand durch deine Karriere da durchzieht?
Ich glaube, es war Zufall.
Hat Fabio das Staubsauger-Video da gemacht?
Fabio Staubsauger war, ja, also ich hatte davor auch schon 1-2 Videos gegen, darf ich den Namen sagen, Hüder?
Da ist ja ein Thema.
Also ist ja Thema, ja. Ist ja auch keine positive Platzierung.
Nee, dann ist scheißegal.
Trash-Talken dürfen wir alles hier bei Funk. Klar. Ich hatte davor schon 1-2 Videos darüber gemacht, weil die kamen halt erst so, ich hatte halt ja Videos gegen, jetzt geht's gerade um Schneeballsysteme, ich hatte Videos gemacht gegen Schneeballsysteme, gegen bestimmte Firmen und dann hatte da jemand drunter kommentiert, oh toll, dass du das machst, wir bei Hühler, wir sind ja nicht so. Und dann meinte ich, du Arschloch, damit lasse ich dich jetzt nicht durchkommen, weil Hühler ist halt eben auch.
Ach, so ist das losgegangen.
So ist das losgegangen, genau.
Alter.
Und dann habe ich halt Videos, 1-2 Videos darüber gemacht, dass das bei Hühler genau dieselbe Vertriebsstruktur ist.
Ja.
Dann sind auch schon, ich glaube, so 2 Wochen oder so, ist dann von mir auch gar nichts mehr zu Hühler gekommen.
Ja.
Und aus dem Nichts kam dann eben Fabio Staubsauger, dieser Reality-TV-Star, und hat sich gedacht, ich muss jetzt dazu doch auch nochmal ein Video machen. Und hat mich in diesem Video einfach sehr heftig beleidigt und ich sag mal etwas ungeschickt seinen Standpunkt formuliert. Was ich dann aufgegriffen habe und was dann auch nochmal viral gegangen ist, sehr crazy viral, ich glaube, das hat dann auch nochmal 3 Millionen Aufrufe gemacht. Und danach hat Fabio Staubsauger dann einfach ganz normal weitergemacht mit seinem Content. Also der hat einfach am nächsten Tag wieder einen, schaut mal, was für einen geilen Staubsauger-Video, was für einen geilen Staubsauger ich hier habe. So ein Video hat er am nächsten Tag wieder hochgeladen. Und einfach alles, was ab dann kam, krass ignoriert. Aber ich habe jetzt vor kurzem gehört, das sind aber unbestätigte Gerüchte, dass er anscheinend massiv Aufträge dadurch verloren hat. Also.
Ach, ehrlich?
Ja, ja.
Ja, du hast ihn da, also
der hat da privat ordentlich Konsequenzen von getragen.
Warte, also jetzt.
So wie ich es vernommen habe, ne?
Für ihn als Persönlichkeit oder in seinen Staubsaugerverkäufen?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, für ihn als Persönlichkeit. Also in Richtung Werbedeals und sonst
was. Aber wen wundert's?
Wen wundert's?
Ich meine, ich werde niemanden outcallen, aber es gibt auch, ich sag mal, in der YouTuber-Szene oder Streamer-Szene, vielleicht im Speziellen, auch den einen oder anderen, der mal gerne mal an so Schneeballsystem rumgewühlt hat. Aber ich werde keinen Namen droppen, Freunde. Das müsst ihr selber rausfinden. Nichtsdestotrotz, Schneeballsystem, was wäre ein Produkt, wo du sagen würdest, Mensch, damit könnte man ein richtig gutes Schneeballsystem aufbauen?
Mhm. Auf jeden Fall alles, was kein Produkt ist, sondern irgendwie so eine Online-Dienstleistung. Also was im Moment, was viel crazy geht, sind so Reisevermittlungsplattformen oder eben Trading-Tools, wo man dann das Handeln lernt. Mhm. Das ist natürlich deswegen optimal, weil man dadurch gar kein Produkt vermarkten muss, sondern einfach nur eine Website hat, die man einmal aufsetzen muss. Oder ein Online-Kurs ist, glaube ich, auch so ein klassisches Beispiel. Ja. Da muss man einmal in initiales Investment geben und dann hat man keine Ausgaben mehr, weil man nichts mehr herstellen
muss. Online-Kurse sind eigentlich so, also was ich kenne, sind so Webpakete für so Webseiten, so Editing und sowas, als auch ja wirklich diese Kurse. Ich glaube, das ist der Urvater des Network-Marketings.
Ja, und vor allem diese Kurse, in denen wird einem ja, also die meisten dieser Kurse, da geht es ja einfach nur darum, wie man selber Online-Kurse machen kann.
Ja, ich habe aber tatsächlich noch nie einen erfolgreichen Unternehmer kennengelernt aus Network-Marketing, außer die Kopfbetrüger selbst.
Ja, ja, safe. Genauso funktioniert das ja.
Irgendwie kennt man von denen dann auch kein Schwein, die da so groß einsteigen, jetzt groß auf Business machen.
Nee, niemand. Also ich habe damals auch immer schon gesagt, das einzige Schneeballsystem, dem du vertrauen solltest, ist das, das du selber gegründet hast.
Das ist ein sehr schlauer Satz.
Ja, danke schön.
Levi, du bist ein Mann der großen Zitate.
Ja, das stimmt. Ich meine, man muss sich ja auch mal damit auseinandersetzen, wenn man stirbt, was bleibt, ne? Damit habe ich, mit der Einstellung habe ich mit 14 schon meine Tweets verfasst.
Warst du auf Twitter unterwegs?
Ich war auf Twitter unterwegs.
Warte, inwiefern warst du auf Twitter unterwegs?
Viel.
In welchen Bubbles warst du am Start?
Ich glaube, ich war damals so ein bisschen...
Hashtag GA Paddle. Auf Minecraft Hero.
Nee, ich weiß es gar nicht. Doch, ja, auch so ein bisschen erst in der YouTuber-Bubble und dann so ein bisschen in so einer eigenen. Also das war, glaube ich, so eine Phase auf Twitter, wo es so sehr viele so kleine Bubbles gab. Nicht unbedingt um ein bestimmtes Thema, sondern einfach so von Leuten, die immer so miteinander connected haben.
Warst du into Minecraft-Bubble?
Nicht so sehr. Also am Anfang schon. Ich habe tatsächlich auch, da bin ich sehr stolz drauf, ich habe 2014 Minecraft-Varo, ne?
Ja.
Da habe ich richtig vorhergesagt, dass Sturmwaffel und Paluten das Ding gewinnen. Da gibt es auch noch einen Tweet, der Tweet existiert noch.
Das ist actually krass.
Das
müssen wir rauswühlen, da müssen wir eigentlich relaten können dann auch ein Stück weit.
Paluten hat das dann sogar vor einem Jahr oder so, hat er das retweetet.
Nochmal einen
Shoutout gegeben, ja.
Alter, Palle. Palle in die Corner. Paluten, wann ist es soweit? Paluten möchte nicht in die Corner kommen. Kannst du da ein gutes Wort für mich einlegen vielleicht?
Paluten, komm doch mal in die Corner. Kannst ihm zeigen, den Clip.
Ey, ich komm zu dir, ist kein Problem. Ich mach das. Paluten, Mensch, was ist los? Ich habe ihn schon mal Craft Attack gefragt, aber da ist er auch ausgewichen. Ich glaube, das wird nichts mehr in diesem Leben.
Schade.
Aber mit Kai drehst du, mit Kai Pflaume. Warum? Warum? Ich muss kurz einen kleinen Schluck nehmen. Ah. Levi.
Henke.
Wenn ich schon nicht das Boomer-Wort rauskriege, kannst du mir ein Gen-Z-Wort vorschlagen, was vielleicht kommen könnte?
Boah.
Oder wir etablieren einfach eins.
Ich glaube, ich weiß nicht, was kann man etablieren? Ich bin ja großer Fan vom Wort Ballern.
Ballern?
Das gibt's natürlich schon.
Aber das ist ja schon voll etabliert, gerade durch diese ganze Berliner
New Wave. Soll ich mir ein komplett neues Wort einfallen lassen?
Ja, irgendwann das wird ist, wir das cool machen
jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier kreativ werden muss.
Ja, ja, klar.
Das ich dachte, ist ich kann mich jetzt hier Podcast. Einfach hinsetzen und so ein bisschen über mein Leben und über mich selbst reden.
Das können wir alles noch machen. Aber
ich soll jetzt ein neues Jugendwort etablieren.
Oder vielleicht, ich meine, Jugendwörter bestehen ja oftmals auch daraus, dass man einfach alte Wörter zweckentfremdet.
Hm, das stimmt.
Ich meine, das heutige Ballern hat ja nicht die Begrifflichkeit vom alten Ballern.
Das stimmt. Was man natürlich machen könnte, was ich wieder sehr lustig fände, wenn man so ein komplett unspektakuläres Wort nimmt, also zum Beispiel so Zahnzusatzversicherung und dem eine komplett neue Bedeutung gibt, sodass Leute, die einem zuhören, die das nicht kennen, einfach maximal verwirrt sind.
Vielleicht, wenn man Zahnzusatz, ich habe gerade überlegt, ob man da irgendwas mit auf die Fresse hauen so kombinieren könnte.
Mhm. Jemanden eine Zahnzusatzversicherung verkaufen.
Aber die Fressepudding gibt es zum Beispiel schon.
Aber das ist ja das Lustige, dass man das eben nicht auf und ausspricht.
Ich habe tatsächlich kam mal, und den fand ich großartig, den Spruch, und ich wünschte mir, dass er mehr etabliert sein würde, dass man das so auf casual sagt. Vor einiger Zeit, ich habe ja in Stuttgart gelebt und da habe ich ja mit Sascha Unsympathisch so viel rumgehangen. Und der hat immer fürs Zigarettenrauchen einen richtig guten Satz verwendet. Er hat gesagt, wir ziehen uns jetzt einen Böller über den Zahn. Und wenn wir das irgendwie cool machen könnten, wäre das krass.
Tatsächlich ein Sprichwort, das ich ein bisschen aus Versehen eingeführt habe, aber eigentlich auch ganz gerne verwendet habe, ist zu sagen, fühl dich hochgehoben.
Das ist geil. Das ist geil. Fühl dich hochgehoben, ist krass.
Ja, ne?
Kommt aber an. Was bedeutet es dann? Das heißt dann einfach so gelobt oder wie?
Ja, ich wollte eigentlich fühl dich in den Arm genommen sagen, aber halt nicht so im Sinne von ich will jemanden trösten, sondern ich will jemanden hypen.
Ja.
Und deswegen habe ich gesagt, fühl dich hochgehoben.
Finde ich geil, aber. Finde ich gut.
Finde ich auch gut.
Warum nicht? Fühl dich hochgehoben.
Ja, super. Dann
also
ja
haben hier, wir zwei Konzepte.
Haben wir hier gleich einen Call to Action.
Ja, ein CTA. Zwei Konzepte, die wir in die Bahn werfen. Levi mit fühl dich hochgehoben und ich sag Böller über den Zahn ziehen. Wobei Rauchen uncool geworden ist.
Ja, deswegen dann wollte ich mich jetzt auch nicht so
dann sagen wir jetzt einen USB-Stick über den Zahn ziehen. Mit den klassischen Vapes. Oh, das ist scheiße.
Junge,
ist
ich so habe noch nie geraucht. Da sprichst du mit der falschen Person.
Ja, hast recht. Sorry. Das stimmt. Das ist außerordentlich. Wirklich noch nie? Noch nie?
Noch nie. Mein Vater hat einen absolut genialen Move gepullt.
Was hat er gemacht?
Als ich 8 war oder so, hat er gesagt, wenn du keine einzige Zigarette rauchst, bis du 21 bist, dann kriegst du 1.000 Euro von mir. Und ich als 8-jähriges Kind dachte natürlich, 1.000 Euro, das ist die Welt. Ne?
Ja,
damit habe ich ausgesorgt. Und dann habe ich das tatsächlich durchgezogen und irgendwann waren dann 1.000 Euro nicht mehr so viel. Aber als ich dann 18, 19, 20 war, habe ich mir gedacht, scheiße, wenn ich jetzt anfange, das bringt's auch nicht. Und als ich dann 21 geworden bin, ich habe diese 1.000 Euro tatsächlich bekommen.
Ja.
Und als ich dann 21 geworden bin, habe ich mir gedacht, ja gut, wenn du es jetzt schon so lange durchgezogen hast. Ne,
dann ist es auch egal.
Ja, fang jetzt nicht damit an, probier das einfach nie aus, weil was du nie ausprobiert hast, wirst du auch nie vermissen.
War die schlau. War die Versuchung aber mal groß, ich sag mal so im Freundeskreis heraus oder sowas?
Ehrlicherweise nie. Ich hatte halt so lange so, ich glaube, wo man das wirklich so ausprobieren will, so 14, 15, 16, da war ich halt wirklich noch in diesem Mindset, ich brauche diese 1.000 Euro. Ne? Mhm. Ich brauche diese 1.000 Euro.
Ach, krass.
Und danach, und ich bin auch einfach so eine ehrliche Haut.
Aber diese 1.000 Euro, du kannst ja, ich meine, die meisten holen sich das ja wahrscheinlich über so Konfirmationen oder sowas mit.
Mhm.
Hattest du sowas?
Nee.
Ich auch nicht.
Nee. Ich meine, wie gesagt, ne, wenn man dann 21 ist, dann sind 1.000 Euro auch nicht mehr so die Welt.
Mhm.
Aber es war mir lange genug Anreiz, nicht zu rauchen. Bis ich dann irgendwann von mir selber drauf gekommen bin, dass Rauchen uncool ist.
Aber irgendwas anderes mal ausprobieren?
Ja.
Wie war's?
Schon. Überhaupt nicht gut. Ich habe... Ist das jetzt schon zu viel, wenn ich das... Ach, scheiß drauf, ich sag's einfach. Ich hab mal gekifft.
Ja.
Und das wusste ich nicht, aber ich habe damals Medikamente genommen, die sich überhaupt nicht vertragen haben mit Kiffen.
Ah.
Und ich hatte deswegen ganz krassen Horrortrip.
Ja.
So den krassesten, den man überhaupt haben kann. Und ich dachte lange, ich habe da draus eine Angststörung entwickelt.
Mhm.
Wie sich dann später aber rausgestellt hat, ist das eine posttraumatische Belastungsstörung, also substanzinduzierte posttraumatische Belastungsstörung gewesen. Und ich hatte gar keine Panikattacken, wie ich immer dachte, sondern ich hatte Flashback-Episoden zu diesem Horrortrip.
War der so krank?
Der war wirklich, der war unfassbar.
Also hast du irgendwelche, hast du so halluziniert oder irgend so ein Kram? Oder
nee, ich war noch vollkommen bei Bewusstsein, aber ich hatte so die krasseste Panik in meinem Körper, so die krassesten Angstzustände, die man überhaupt haben kann. Also ich lag einfach nur auf dem Bett und ich habe an die Decke geschaut und ich habe die ganze Zeit um mich geschlagen und laut geschrien und alles. Es war wirklich
so krass.
So krass.
Aber es gab jetzt keine Instanz, die jetzt irgendwie dafür gesorgt hat, dass, vor der du jetzt Angst hast. Also irgendwie nee. Keine Erscheinung oder irgendwas, irgendein Gegenstand oder. Nix. Einfach aus dem Nichts heraus.
Aus dem Nichts.
Das ist.
Ja, und seitdem dann auch nicht mehr.
Ja, das ist aber, ja, dann ist das eine Lehre für euch, Freunde. Das ist eine große Lehre. Könnt ihr mal mitnehmen. Alter, das ist verrückt. Ich will noch ein bisschen zu sprechen kommen auf so dein Background, wie du so aufgewachsen bist. Ich meine, Berlin geboren, aufgewachsen, da kommst du her. Wir hatten mal private so einen richtigen Deep Talk, erinnerst du dich dran?
Ja, ja.
Da haben wir so mal voll viel über alles gesprochen, was so bei dir so abging, was bei mir so abging. Und das war ein richtiges Männergespräch, Freunde. Da kannten wir uns vielleicht, wenn überhaupt, 2 Stunden.
Ja.
Und dann sind wir schon Deep Dive reingegangen. Ja, ja. So, da hast du schon so ein bisschen erzählt, so von deiner Schulzeit, dass es relativ schwierig war.
Mhm.
So, weil du bist so ein bisschen, weiß ich, kann man sagen, Systemspringer nicht, oder? Würdest du es so bezeichnen?
Ja, ich weiß nicht, Systemsprenger so ein bisschen unterm Radar gelaufen vielleicht. Also dem System so ein bisschen entglitten.
Ja.
Also angefangen, weil ich das jetzt auch nochmal erwähnt haben möchte.
Ja.
Angefangen hat alles am Kotti. Also meine ersten Kindheitsjahre habe ich verbracht am Kotti. Das muss ich jetzt so ein bisschen reinbringen, um mein
Also wer den Kotti nicht kennt,
mein Ghetto-Image.
Berlin sehr also jeder in Berlin kennt das eigentlich. Und ich glaube, seit Felix Lobrecht kennt auch jeder den Kotti. So. Ist, glaube ich, eine der Hauptproblemzentren so in Berlin.
Ja, genau.
Ja.
Ja, zumindest dafür berüchtigt. Ich finde, der Kotti ist ein bisschen zu Unrecht verschrien, aber genau. Und dann sind wir aber gezogen nach Charlottenburg-Wilmersdorf. Das ist ein relativ wohlhabender Bezirk, aber wir sind so ein bisschen in die Outskirts gezogen von Charlottenburg-Wilmersdorf. Und da hatte ich dann eigentlich auch eine ganz geile Kindheit. Meine Schulzeit war nicht ganz so geil. Mit dem Wechsel auf die Oberschule. In Berlin ist das nach der 6. Klasse, also zur 7. Klasse, bin ich in.
Auch komisch irgendwie.
Ich finde es eigentlich gut.
Ja, ich finde es, glaube ich, auch gut in dem Sinne. Also für mich ist es halt komisch, weil ich es so nicht kenne. Aber an sich ist es, glaube ich, gut, dass man einen Klassenverband so lange wie möglich zusammenhält. So. Eigentlich finde ich es am besten, wenn die von Anfang an bis Ende alle zusammen rumhängen.
Ja, das ist jetzt ein Appell für die Gemeinschaftsschulen.
So. Ist das.
Das ist politisch, ja.
Das ist sehr politisch, ne?
Das ist schon politisch. Ja, das war jetzt schon eine Forderung.
Ja, ist bei uns ja Thema geworden in Schleswig-Holstein. Ist es in Berlin auch gekommen, Gemeinschaftsschulen?
Ja, ja, wir haben hier auch in Berlin Gemeinschaftsschulen.
Weil ich dachte, das wäre so ein
Schleswig-Holstein. Ich bin auch Thema. Fan von Gemeinschaftsschulen. Die sind aber nicht so etabliert. Also, du musst eigentlich schon als Elternteil aktiv sagen, ich will, dass mein Kind auf eine Gemeinschaftsschule geht.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich muss mich mal einer abholen. Vielleicht können wir da jetzt auch kein Scheiß erzählen. Oder kann man mal fact-checken. Ich meine, alle Realschulen in Schleswig-Holstein beispielsweise wurden umfunktioniert zu Gemeinschaftsschulen.
Das wäre
cool. Ich glaube, die klassische Realschule und Hauptschule gibt es bei uns gar nicht mehr, sondern es gibt noch das klassische Gymnasium.
Ja.
Und der Rest ist halt Gemeinschaftsschule und Grundschule.
Mhm.
Und dann halt noch so.
Okay, aber dann ist das ja im Grunde eigentlich nur ein Rebranding gewesen von Realschulen. Oder kann man da von der ersten bis zur.
Du kannst ja von der ersten bis zum Abitur.
Okay, ja.
Kannst du da alles durchmachen.
Ja.
So, an sich, ja, ich weiß aber, dass man sich damals wahnsinnig darüber aufgeregt hat. Ich glaube aber, man hat sich mehr über so Konzepte wie G8 aufgeregt.
Mhm.
Also die Gymnasialjahre in 8 Jahren. Na, was gibt's zu erzählen?
Bin ich laut genug?
Ja, ja, du bist laut genug.
In Schleswig-Holstein wurden die traditionellen Haupt- und Realschulen im Rahmen der Schulstrukturreform weitgehend in Gemeinschaftsschulen überführt. Diese Schulform ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, gemeinsam zu lernen, verschiedene Abschlüsse zu erreichen, darunter den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss, ehemals Hauptschulabschluss, und den mittleren Schulabschluss, ehemals Realschulabschluss. Ja, laut dem Verzeichnis der allgemeinbildenden Hochschulen in Schleswig-Holstein gibt es nur noch wenige Schulen, die als eigenständige Realschule geführt werden. Die meisten dieser Schulen sind in privater Trägerschaft.
Siehst du?
Okay. Okay, aber es ist ein bisschen wack, dass man da kein Abitur machen kann. Weil das ist ja eigentlich das Geile an Gemeinschaftsschulen.
Aber ich meine, bei meiner alten Schule kam es auf jeden Fall dazu. Ich gehörte zur vorletzten Generation, meine ich. Ja, doch, zu oder die vorvorletzte, ich weiß gar nicht. Ich war auf jeden Fall mitten in dieser Strukturreform drin, dass wir so eine der letzten Klassenstufen waren, die vor der Umstellung, weil ich auf der Realschule war, vor der Umstellung da so reingezogen wurden. Na, auf jeden Fall bist du dann auf die Oberstufe gewechselt nach der 6. Klasse.
Ja.
Das ist Berlin-Brandenburg so ein Ding, ne? Oder macht man das in den anderen neuen Bundesländern?
Ich glaube, das ist so ein Ostding. Also ich glaube, Brandenburg, Sachsen hat das, glaube ich, auch. Mhm. Und Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern auch. Ja.
Boah, das weiß ich gar
nicht. Nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube schon.
Mach ich nicht.
Ich glaube, ich bin mit bei MacPom bin ich mir fast ein bisschen sicherer als bei Sachsen.
MacPom auch sehr witzige Abkürzung für ein Bundesland.
Ja, absolut.
MacPom.
Hast du jetzt gerade das erste Mal gehört?
Nee. Okay. Kenn ich schon. Also ich habe auch Teile meiner Familie kommen aus MacPom, aus Rostock.
Ich glaube, die Mecklenburg-Vorpommernerer, die mögen das ja überhaupt nicht, wenn man MacPom sagt.
Ehrlich?
Ich glaube.
Sagen die das nicht selber?
Ich stelle es mir zumindest massiv unpraktisch vor, immer Mecklenburg-Vorpommern sagen zu müssen.
Ich meine, ich kenne aus unserer Generation wirklich nur, oder vielleicht jetzt aus unserem sozialisierten Kreis, nur zwei Content-Creator so wirklich aus MacPom. Das sind einmal Nadine Briti, die ist, glaube ich, Rostockerin, und Varion ist auch ein MacPommer. Sagt man so, MacPommer.
MacPommer, ja.
MacPommes. Das ist schon wieder Werbung. Naja, wie dem auch sei. Also Oberstufe.
Ja.
Da ging es weiter.
Ja, also Oberschule.
Der Oberschule.
Ja, das war
also Gymnasien hier Oberschule?
Ja, Oberschule ist so der Sammelbegriff für Sekundarschulen und
Gymnasien. Okay.
Ja, genau. Sekundarschulen ist das, was in anderen Bundesländern Realschule und Hauptschule
ist. Weiterführende Schule.
Genau. Ich war aber auf dem Gymnasium, natürlich, gehöre hier zur Bildungselite.
Mhm.
Und das war aber eine massiv ungeile Zeit. Also ich habe dann nie so in die Klassengemeinschaft gefunden. Es gab so eine Situation, relativ am Anfang. Das weiß ich noch sehr bildlich, da standen die Leute so im Kreis und haben so einfach so ein bisschen gelästert halt, ne? Und auch über mich und ich habe mich da so dazugestellt und das war denen aber ein bisschen egal und die haben dann einfach weiter gelästert und dann ging es eben auch darum, wer aus den Klassen so besonders hässlich sei.
Yeah.
Und da wurde dann auch mein Name gedroppt. Und das war so ein Erlebnis, da habe ich irgendwie, in dem Moment habe ich meine gesamte Confidence einfach verloren. Ne?
Yeah.
Also das war, heute sage ich, das war eigentlich der Moment, wo so meine Kindheit aufgehört hat. Weil ich da das erste Mal so begriffen habe, es ist nicht so, du bist nicht selbstverständlich Teil von einer Gruppe.
Yeah.
Sondern ich war das erste Mal eben mit Ausgrenzung konfrontiert. Und das hat dann, das und ein paar andere Erlebnisse haben dann dazu geführt, dass ich mich eigentlich komplett zurückgezogen habe, was sich dann auch über die gesamte Mittelstufenzeit gezogen hat, also von der 7. bis zur 10. Klasse. Und ja, das war einfach eine nicht so geile Zeit, gerade weil meine Eltern, ich habe ja 3 jüngere Geschwister, und die haben auch Probleme gemacht, also nicht Probleme, aber so, die waren anspruchsvoll, einfach dadurch, dass sie da sind, weil es natürlich 3 Stück sind.
Ja, klar.
Und auch, weil wir alle in der Familie auf unsere Art und Weise so ein bisschen spezielle Charaktere sind. Und ich als Ältester bin dann da irgendwie auch oft ein bisschen untergegangen. Und deswegen waren diese Jahre sehr einsame Jahre.
Wie war es dann auch in der Zeit, weil das hast du ja auch öffentlich so thematisiert, mit der Erkrankung deiner Schwester beispielsweise, war das derselbe Zeitraum?
Das war nicht derselbe Zeitraum. Das war erst 2020, also 4 Jahre später.
Also, ich sag mal, hast du dann eine sehr bewegte, ich sag mal schon, Schullaufbahn, was so Mobbing und Ausgrenzung und so weiter anging. Davor war es aber nie, so auf Grundschule.
Ja, genau. In Grundschule war alles easy. Es gab halt so ein paar Vorkommnisse, aber nichts, wo ich sagen würde, das war jetzt irgendwie schlimm. Und bei Kindern ist das ja auch so, dann streitet man sich mal, ne, und dann tut man am nächsten Tag wieder so, als wäre nichts gewesen. Also das war schon, da habe ich keine Ausgrenzung erlebt, das war eigentlich
Bist du den chillig. Leuten von damals, die dich quasi so ausgegrenzt haben, beziehungsweise aktiv gemobbt haben, nochmal begegnet im Nachhinein?
Nicht so wirklich. Das Ding ist auch, wir waren ja damals wie alt? 12 Jahre, glaube ich. Gerade 12 geworden, die meisten. Und gerade bei so Mobbing ist das ja auch so, wenn man es erlebt, behält man es für immer in Erinnerung. Ja. Und wenn man aber selber mobbt, dann vergisst man das eigentlich sofort wieder. Man nimmt das in dem Alter ja auch noch nicht als schlimm wahr. Man weiß ja noch nicht, was das für einen Schaden anrichtet. Ne? Nee, man hat ja gar nicht die Gelegenheit, das zu reflektieren. Deswegen bin ich den Leuten von damals auch gar nicht irgendwie sauer. Aber wieder begegnet bin ich denen nicht wirklich. Nicht wirklich. War auch nie auf einem Abi-Treffen oder sonst was.
Würdest du hingehen, wenn du zu sowas eingeladen wärst?
Das ist ganz lustig. Also ich habe mein Abi ja dann auf einer anderen Schule gemacht. Und da war ich auch tatsächlich, da war jetzt vor einem halben Jahr oder so, war das erste Mal ein Abi-Treffen seitdem. Und eigentlich hatte ich mir immer so vorgestellt, boah, wenn ich dann irgendwann reich und erfolgreich bin, dann komme ich zurück.
Zwischenfrage. Und
dann, ja.
Wurde es nach dem Schulwechsel, also zu der Schule, wo du Abitur gemacht hast, dann anders?
Besser. Ja, ja. Ja, ja, das war deutlich besser. Meine Oberstufenzeit war dann richtig cool.
Mhm.
Aber auf jeden Fall war dann dieses Abi-Treffen, das war natürlich nicht so mit den Leuten, bei denen ich mir wirklich gedacht habe, denen zeige ich es. Aber trotzdem, ich glaube, egal wie man aus der Schule rausgeht, man denkt sich natürlich schon irgendwie, man will sich dann natürlich schon irgendwie von einer guten Seite präsentieren. Und dieses Abi-Treffen, das war dann eben vor einem halben Jahr, also auch schon, da war ich auch schon gut viral und gut bekannt.
Ja.
Und da bin ich dann hingefahren und kurz bevor ich da bin, habe ich mir gedacht, ich habe gerade überhaupt keinen Bock. Ich habe gerade überhaupt keinen Bock auf dieses Abi-Treffen. Ich habe überhaupt keinen Bock, mit allen darüber zu reden, was mit mir das letzte Jahr so passiert ist. Und da dann auch irgendwie so ein bisschen natürlich im Mittelpunkt zu stehen, weil die das natürlich auch alle mitbekommen haben. Und bin dann, kurz bevor ich angekommen bin ich einfach umgedreht und wieder nach Hause gefahren.
Also warst du tatsächlich gar nicht da?
Ich war nicht da.
Bräuchst du's?
Nee. Aber es war so ein sehr, sehr einschneidender Moment, weil ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ja geil, und dann zeige ich es allen. Und in dem Moment, wo ich es allen hätte zeigen können, war es mir dann auf einmal egal. Und so ein bisschen hat sich das auch verhalten mit den Leuten von damals. Mhm. Also ich habe mir auch lange gedacht, cool, und dann und die werden schon sehen. Und seit das aber so ist, seit ich es denen wirklich zeigen könnte, ist jedes Verlangen danach verpufft.
Wie präsent ist diese Zeit der Ausgrenzung noch in deinem heutigen Leben?
Also hast ich würde sagen, es hat mich schon entscheiden. Nee, so? Flashbacks habe ich nicht. Also es ist jetzt nicht in dem Sinne ein Trauma geworden. Ich glaube, es ist eher einfach so diese Zeit der ziemlichen sozialen Isolierung, also Isolation, die dann auch einfach so ein bisschen, also einerseits so soziale Kompetenzlücken hervorgerufen hat, die ich dann auch erstmal so ein bisschen aufholen musste, also einfach lernen, den Umgang mit anderen Leuten. Und ich glaube, es hat mich auch schon so sehr als Mensch einfach geprägt, ohne dass ich jetzt genau sagen könnte, in welchen Bereichen.
Kannst du dich so, oder gibt es Defizite, die du so ausmachen kannst in dem Sinne?
Boah, ich würde sagen, ich bin so ein bisschen anfälliger als andere Leute, gerade in Bezug auf so Kommentare zu meinem Aussehen,
ja.
Weil mich das halt damals sehr beschäftigt hat. Und auch so ein bisschen anfälliger gegenüber Ausgrenzungserfahrung. Also manchmal habe ich das tatsächlich, oder ich hatte vor 2-3 Jahren hatte ich mal so eine Situation, da war ich auch in einem Umfeld, wo ich so ein bisschen Ausgrenzungserfahrung gemacht habe. Und da hat das dann wirklich Verhaltensweisen auch von damals getriggert. Mhm. Also wo ich dann gemerkt habe, wo ich dann auch so leichte Wutanfälle hatte und mich daraus irgendwie gar nicht befreien konnte. Und das war so das erste Mal seit vielen Jahren, wo ich gemerkt habe, dass diese Wunden schon noch da sind.
Ja.
Aber ich würde nicht sagen, dass sie mich jetzt präsent in meinem Alltag begleiten.
Pass auf, weil das ist, ich finde das alles natürlich ein ultra wichtiges, aber auch spannendes Thema, weil ich selbst auch so ein bisschen damit relaten kann, aber von zwei Seiten aus. Also ich glaube, ich war sowohl jemand, der Mittäter war, mitgemacht hat, als auch später dann jemand, der auch in diese Mobbing-Erfahrung gemacht hat, als Opfer. So, in dem Sinne kenne ich beide Perspektiven. Bei mir war es aber vermutlich nie auf so einem krassen Level, dass ich sage, es hat mich langfristig geschädigt, aber ich kann total mit dem relaten, was du gerade gesagt hast, dass man sich so krass isoliert. Das war bei mir genauso. So, jetzt denke ich mir aber retrospektiv, weil mein Coping-Mechanismus waren Videospiele. So, und sich von Rechner versenken. Ja. Und dann einfach nur den ganzen Tag leider nicht rauskommen. So Freundeskreis, so absolut absozialisiert. Ich hatte einen besten Kumpel. So. Aber wie es dann halt in dem Alter so ist mit sagen wir so 15, 16. Ich meine, natürlich alle Eltern oder die großen Gesundheitsforscher, die immer alarmieren, Mensch, wir müssen aufpassen, dass unsere Kinder nicht zu viel Alkohol oder hier mit Alkoholkonsum und dass die Kinder da bloß nicht rankommen. Machen wir uns nichts vor, so mit 14, 15 fangen die alle schon an zu saufen. Ja. So, und das war bei euch wahrscheinlich genauso wie bei uns. Ich glaube mittlerweile, ich weiß nicht, ob es bei uns großartig anders war, fangen sie auch teilweise in dem Alter auch schon an zu kiffen und so. Aber ich war jemand, der vor sowas immer sehr viel Respekt oder Angst hatte. So vor so Alkoholgeschichten und auf Partys gehen, weil ich sowieso erst so grundsätzlich sozialisiert war, als auch weil ich immer diese Horror-Stories halt kannte, oh, was könnte passieren.
Ja.
So, ich bin nicht in einem, ich brauche immer so ein sicheres Umfeld, wo ich weiß, okay, wenn ich jetzt beispielsweise auf dieser und dieser Party bin, muss ich mit Sicherheit eine Überzahl wissen, so an Leuten, die irgendwie da sind, damit ich weiß, okay, wenn irgendwas hart auf hart kommt, weiß ich, dass ich den Rücken da habe. Deswegen gehe ich eigentlich auch nie in so Clubs, wo ich vielleicht mit zwei, drei Leuten bin und ich kenne sonst niemanden dort. Ich würde niemals so alleine feiern gehen oder sowas.
Ja.
Geht mir nie in den Sinn. Ist es bei dir genauso?
Ich
weiß nicht, wie groß dein Freundeskreis so ist.
Ich glaube, ich würde schon alleine feiern gehen, aber halt nur in der Theorie. Ich hätte jetzt keinen Bock drauf. Ich hätte kein Problem mehr damit. Aber ich bin ehrlicherweise nie gerne feiern gegangen. Also.
Ja, same. Aber auch aus diesen Punkten, weil, guck mal, ich habe nie Alkohol getrunken. So, das hat mich einfach nie gejuckt. Aber es ist auch eine viel, viel längere Geschichte noch hinten dran. So, also jetzt ist es jetzt kein großer Schicksalsschlag, aber ich habe die Story ja schon mal erzählt. In einer anderen Folge. Ich glaube, in der Folge mit Krokobos, falls das jemand nachhören will. Wir können das hier irgendwo verlinken. Da habe ich mal die ganze Story erzählt, weswegen ich keinen Alkohol trinke. Oder vielleicht auch in meiner Corner-Folge 50. Da erkläre ich alles. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dieser große Faktor, dass dieser gesellschaftliche Druck dann verbunden ist, okay, du musst Alkohol trinken, wenn du feiern gehst, hat mich mal wahnsinnig abgeschreckt. So, und auch immer so dieses, wie kommt man an bei Leuten? Und ich weiß nicht, ob du das fühlst, wahrscheinlich ja, ist so dieses, was sich viele Leute mal sagen, ja, mir ist ja scheiße, klar baut man ein Selbstbewusstsein auf mit der Zeit, aber dieser klassische Satz, ja, mir ist scheißegal, was andere Leute über mich sagen, ich glaube, das ist häufiger gelogen als die
Wahrheit. Ja, 100%. Es ist auch immer wenn ich mich unterhalte, auch so mit anderen Influencern oder mit anderen Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, man tut immer so, als wäre einem das alles total egal, aber ist es nicht. So selbstverständlich nicht. Ich glaube, vielleicht sind sogar die Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, ein bisschen anfälliger dafür.
Weil, ich würde 100%ig sagen,
Weil es ist ja häufig auch so eine Typfrage, ne? Wenn man so sehr gepusht wird von positiver Bestätigung und vielleicht auch von so Sachen wie Aufmerksamkeit und Zahlen und die Leute liken deine Sachen und feiern das und schreiben positive Kommentare. In derselben Art und Weise, wie dich das pusht, zieht dich das auch runter, wenn das eben nicht so ist oder wenn es negatives Feedback zu dir gibt. Und total viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die meinten, ja, wenn irgendwie Videos über mich gepostet werden, da lese ich alle Kommentare und ich will jeden einzelnen Kommentar sehen, was die Leute so über mich denken, weil du hast natürlich nochmal, um das kurz so zu erklären, du hast in den Kommentaren immer eine bisschen unterschiedlichere Dynamik. In den eigenen Kommentaren sind die Leute meistens nett, weil sie wissen, dass du das liest und deswegen trauen sie sich nicht, da auch negative Sachen zu schreiben. Mhm. Aber wenn das dann ein anderes Video ist, wo über eine Person gesprochen wird, dann fühlen sich die Leute so ein bisschen anonymer und dann ist das auch nicht so ein Safe Space für die Person.
Würdest du sagen, es existiert da so ein gesellschaftliches Schamgefühl, diese Eigenschaft sich zuzusprechen, dass man drauf oder dass einen interessiert, was Leute sagen? Oder ist es eher so einfach uncool, sich für die Meinung anderer Leute zu interessieren oder einfach sich über so, ich sag mal, gesellschaftliche Gedanken über einen selbst so den Kopf zu zerbrechen?
Nee, ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, man will sich ja natürlich als selbstbewusst verkaufen und als starke Person. Und da passt das natürlich nicht ganz so zusammen, dass man sagt, es braucht nur einen negativen Kommentar unter einem anderen Video und ich denke tagelang, wochenlang darüber nach. Aber ich glaube, es ist die Realität. Bei den allermeisten.
Bei mir auf jeden Fall.
Ja, bei mir auch.
So, mein Beispiel, da hatte ich ja mit Kim in der Folge auch drüber gesprochen. Also Kim ist in einem Mut. Da bist du eher zur Seite gesprungen bei diesem ganzen Thema, wo auch völlig, völlig bescheuert eigentlich, wo sie ja so Bodyshaming erlebt hat auf TikTok. Ja. So, da bist du ja auch zur Seite gesprungen. Ich sag mal, verständlich auch nach der Background-Story, die du gerade erklärt hast. Das fand ich als Move, und jetzt ist kurz mal ein bisschen Glazing, aber sehr, sehr geil, weil wir, glaube ich, das vermehrt brauchen, auch als Vorbilder, die wir sind, dass wir bei solchen Sachen 0,0 Toleranz zeigen. Also wenn jemand irgendwie aufgrund seines Aussehens angegangen wird, und natürlich gibt es Leute, die mal irgendwie anders aussehen oder interessant aussehen, oder ich mache natürlich auch, spreche mich nicht von frei, auch mal Gags darüber, ja, so, wenn man jemanden auf der Straße sieht, ja, der sieht jetzt typisch Berlin aus.
Ja.
So, keine Ahnung, diese Berlin-Bangs, zu kurz geschnittener Pony, erdige Töne, ja, ist eine Berlinerin.
Ja.
So, ganz klar. Es ist aber immer eine Frage dessen, wo man das hin adressiert. Ist es auf so eine fremde Person? Ich glaube, da kann sich aber kaum jemand so von freisprechen.
Nee, natürlich nicht. Kommentar. Man hat natürlich alle, man hat natürlich auch immer diese Gedanken, die hat man.
Natürlich,
aber klar. Es ist eine Frage, ob man die halt nach außen trägt.
Genau. Und das ist immer so eine Frage von, überlegt man vorher, bevor man irgendwas sagt, oder macht man Dinge einfach? Das wäre, wo ich mir denke, bei so Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten oder schon so viel Lebenserfahrung haben, da findet das gefühlt mit am wenigsten statt.
Ja.
Thomas Gottschalk.
Ja.
Was ist los mit dir? Ich frag's mich. Thomas Gottschalk in die Corner, wäre das ein Ding? Nee, kann
nee, nicht machen. Lass es.
Nee, mach ich
lass
nicht.
Lass es.
Da mache ich ja den nächsten Skandal nur auf.
Ja.
Ja, mein Gott.
Was ich auch immer in diesem Kontext extrem wack finde, ist so diese Aussage, ja, die Personen haben sich ja selber dazu entschieden, in die Öffentlichkeit zu gehen, also müssen sie auch damit rechnen. Wo ich sage, das stimmt, aber nur für Entscheidungen, die Personen selber treffen.
Es, ja, würde
und
ich ein großes Jein ranhängen, ja.
Ja, genau. Ja. Und wenn ich mich jetzt dazu entscheiden würde, Schneeballsysteme zu promoten, ne, dann kritisiert das. Ne? Dann sollte das auch kritisiert werden, natürlich, wenn ich das tue. Aber gerade so Sachen wie Äußerlichkeiten oder vielleicht auch wie Verhaltensweisen oder Ticks, die Leute haben, das muss einfach nicht kommentiert werden. Und das muss auch nicht kommentiert werden, wenn die Person in der Öffentlichkeit steht. Weil das sind halt einfach Dinge, für die eine Person im Zweifel nichts kann. Und auch so Sachen wie Kleidungsstil oder sowas, wo es halt einfach jetzt nicht so objektiv was Richtiges oder was Gutes gibt. Das muss man auch nicht kommentieren. Das kann man auch einfach, das wär, so, es sei denn, Ausnahme, man interessiert sich für Mode und will darüber irgendwie wirklich einen Diskurs führen. Aber das sind halt alles so Dinge, das kann halt wirklich schnell, das ist schnell gesagt, aber das bleibt lange hängen.
Und auch wenn man es nicht so meint.
Auch wenn man es nicht so meint, ja. Das ist ja eine richtig, richtig tiefe, sind die immer so deep, die Corner.
Nein, aber es ist sehr geil. Ich finde es richtig gut. Also ich finde das Thema nicht geil, aber es ist so, das Thema ist gut für so ein Gespräch.
Jetzt können wir uns selber nochmal auf die Schultern klopfen.
Jetzt können wir selber auf die Schultern klopfen, was wir für Awareness schaffen, Levi.
Richtig, ja. Wo hier? Ist mein nächster Award?
Das Ding kriegt einen Grimme-Preis hier. Nee, Spaß.
Hey.
Ich wollte noch ein bisschen weiter zu sprechen kommen, weil wir müssen jetzt, glaube ich, mal ein bisschen von dem Thema weg, sonst wird es ein bisschen deep. Ich muss auf jeden Fall einen Disclaimer davor setzen. Dann ist es ja weitergegangen und was ich mich aber frage, bei dem ganzen, ich sag mal, wir bleiben eigentlich voll in dem Thema drin, Quatsch, was ich gerade gesagt habe. Was waren bei dir sonstige Coping-Mechanismen? Also, dass du, was war für dich so eine Möglichkeit, dem Ganzen so zu entfliehen oder in deiner Isolation nicht zu beschäftigen?
Gaming. Also, ich bin sehr schnell dann auch in den Videospielbereich abgedriftet. Ich war damals ja noch sehr jung, also das war ja so mit 12, 13. Und da habe ich angefangen, sehr viel Minecraft zu spielen. Da war ich auf dem Minecraft-Server und da hatte ich wirklich so meine kleine Community und da haben wir dann auch Projekte gemacht. Und das war wirklich eine relativ stabile soziale Truppe, die sich dann da ergeben hatte und mit der ich eigentlich, und das waren eigentlich für 2 Jahre so meine Hauptsozialkontakte.
Ich meine, wenn du in den Minecraft-Bubbles unterwegs warst, auch Twitter-mäßig vielleicht so ein bisschen, kennst du Nick Ulrich? Nück?
Sagt mir tatsächlich nichts.
Sagt dir nichts?
Nee.
Der ist eine Legende. Wir sagen, der ist ein Kumpel von Philo. Nick Ulrich muss, wie erklärt man Nick Ulrich? Das, wir haben den so ein bisschen zu einem Phänomen auch gemacht. So. Und Nick Ulrich ist einfach so ein random Encounter gewesen aus der Papa Platte Mark Forster Lore.
Mhm.
Hat sich aber daraus hinaus entwickelt, weil der war als Creative Director mitverantwortlich, in dieser Kampagne Mark Forster wieder cool zu machen.
Mhm.
Und ist auch sehr connected so in diesen Berliner Kreisen, so mit dieser ganzen New Wave um Agu, Chapo und so.
Ja.
So, da, Nick Ulrich war früher Minecraft-YouTuber. So, und darüber gängen wir mal so ein bisschen ab.
Auch als Nick Ulrich?
Nee, als Nück.
Als Nück.
N-U-E-C-K.
Nee, sagt natürlich nichts. Schade.
Kennst du, boah, ich überlege gerade, wen du alles kennen könntest. Kennst du Palo noch? Palokos? Sagt der dir was? Der war bei Minecraft Leben damals dabei.
Oder Minecraft Leben war, ja, glaube ich, schon wieder so.
Das war dieses Free-Projekt mit Herr Bergmann und
ja,
so.
Ja, ich glaube, das war aber fast die Zeit, wo ich dann schon wieder so ein bisschen das Interesse an Minecraft verloren
habe. Da warst du schon wieder raus?
Ja, also da habe ich weniger Minecraft YouTube geschaut und mehr einfach selbst Minecraft gespielt.
Okay, ja, bei mir war eigentlich immer eher, tatsächlich war bei mir eigentlich immer eher schauen als selber spielen.
Hm. Ja, ich hatte dann aber auch relativ schnell eingeschränkte Internetzeiten. Also ich durfte nur so und so viele, meine Eltern hatten dann so eine Fritzbox, wo sie mir eingestellt haben, von wann bis wann.
Und durfte keine Internet Pornos hatte. Gucken. Wurde nicht erlaubt.
Aber dadurch musste ich mich dann halt entscheiden, will ich Videos schauen oder will ich selber spielen.
Oh.
Dann habe ich mich in den wenigen Stunden, die ich hatte, meistens bis selber spielen entschieden.
Aber streng.
Ja, extrem streng. War auch extrem kontraproduktiv, weil das ja eigentlich so meine einzigen Sozialkontakte waren.
Würdest du das genauso machen bei deinen Kindern?
Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, wenn meine Eltern damals so mehr darüber aware gewesen wären, was so meine Situation ist, auch meine emotionale und soziale Situation, dann wären sie vielleicht ganz anders damit umgegangen.
Hast du mit deinen Eltern drüber gesprochen?
Wenig.
Macht man nicht, ne? Habe ich nämlich auch gemacht.
Nee.
Habe ich auch nicht gemacht. Und dann haben sie immer nur so mitbekommen, dann so partiell so, okay, ja, möglicherweise hat der Junge eine relativ stressige Zeit.
Hm.
Da habe ich mal eben, das ist voll interessant gewesen, weil tatsächlich habe ich da mal nach Jahren, also wirklich dann in meinen 20ern mit meinen Eltern mal so drüber gesprochen und habe ich sie mal so gefragt, so, wie war das für euch damals? Und die haben dann auch so gesagt, so, ja, an sich ist es natürlich immer scheiße, das so mit anzusehen, aber wir wussten auch nicht großartig zu helfen, weil du hast ja nichts gesagt. So, weil wenn ich raus aus der Schule gekommen bin, eigentlich hätte ich Schauspielkarriere angehen müssen. Ich habe immer gesagt, alles tipptopp, alles super. Aber dass ich mich so komplett zurückgezogen habe und eingeigelt habe in meinem eigenen kleinen Kosmos,
ja,
das habe ich nie so kommuniziert. Ich bin aber auch immer zu Hause geblieben und so.
Ja.
Die dachten sich wahrscheinlich, ja, da war einfach so oder ist einfach so.
Ja, ja, ich muss sagen, bei mir war es tatsächlich so, also gerade ganz am Anfang, als es so losging in der 7. Klasse, da habe ich ein paar Mal versucht, mit meinen Eltern drüber zu sprechen, aber die haben halt immer so abgewiegelt, ne? Also im Sinne von, ja, das ist jetzt gerade eine schwierige Zeit und du bist ja auf einer neuen Schule und das wird schon alles wieder. Und da habe ich mich nie ernst genommen gefühlt. Und dadurch ist dann auch irgendwie so diese Vertrauensbasis so ein bisschen zerbrochen. Mhm. Also ich habe quasi für mich gelernt, wenn ich damit auf meine Eltern zugehe, dann kann ich da auch nicht wirklich Hilfe erwarten. Und von da an habe ich dann auch nicht mehr so wirklich mit meinen Eltern drüber gesprochen.
Aber nie wieder?
Ich weiß nicht, ob nie wieder, aber es ist zumindest nichts mehr passiert.
Nimmst du denn das krumm im Nachhinein?
Ja. Bisschen schon, ja.
Ja?
Bisschen, naja, ich weiß nicht, ich habe auch Verständnis für ihre Situation, weil wie gesagt, ich habe drei jüngere Geschwister.
Auch vier von deiner Sorte, meine Güte.
Ja, vier von meiner Sorte. Und ohne da jetzt zu tief in die Familiengeschichte zu gehen, aber natürlich, da gab es auch noch so ein paar andere Geschichten.
Ja, sehr.
Und deswegen bin ich nicht, ich bin jetzt nicht sauer auf meine Eltern im Sinne von, die haben da irgendwie absichtlich was falsch gemacht oder so, sondern es ist einfach ein bisschen schade,
ja,
dass ich damals so untergegangen bin.
Ärgerlich.
Ja.
Ich habe das Ding, guck mal, so ein ähnliches Gefühl habe ich bei meinen Eltern dann aber auch so im Nachhinein auch, weil, also bei so, das fand ich so geil, weil mein Vater hat mir auch gesagt, so, ja, wir haben bestimmt auch nicht alles richtig gemacht, weil wir haben es ja auch irgendwie gefühlt zum ersten Mal gemacht, so alles. Ja. So, ich weiß nicht, mein Bruder hatte, glaube ich, nie so krass viel Probleme gehabt, außer so zu Anfang seiner Gymnasialschulzeiten, so dass er dass er echt wirklich komische Lehrer hat, auch ein komisches, einfach das Kollegium war einfach weird an der Schule, wo er war. Aber sonst gab es bei dem eigentlich immer relativ Sorge, und wenig Sorge. Und dann kam ich halt hinterher und ich habe wirklich fast jedes Problem an der Schule mitgenommen. Aber ich habe halt nie, das muss ich mir positiv raushalten, ich habe nie wirklich Scheiße gebaut. Ich war einfach nur, also ich habe einfach nur wahnsinnig kontraproduktiv immer gehandelt für meine Bildungskarriere. So, vielleicht in dem Sinne hätten die gerne mehr interveniert, aber jetzt ist es so, wie es ist. Naja, ist ja ganz gut rausgekommen. So.
Ja, das stimmt, ich wollte gerade sagen. Geklappt.
Wie kamst du zum Fußball?
Ich war schon immer Fan. Also ich habe nie wirklich Fußball gespielt.
Ach, ehrlich?
Ja, ich war einmal ganz kurz im Verein.
Aber gab es nie die Ambition, so richtig krass was selber an Fußball reinzugehen?
Nee, ehrlicherweise nie. Also ich war kurz, als ich so 6, 7 war, war ich kurz im Verein. Damals habe ich tatsächlich gespielt mit Ransford Königsdorfer. Der ist ja jetzt beim
HSV, beim großen
der ist
HSV.
Jetzt beim großen HSV ist er jetzt. Der kam aber aus Berlin.
Ja.
Und da habe ich damals tatsächlich im Verein mit ihm gekickt. Aber wie gesagt, auch nur ganz kurz. Und Fußballfan gewesen bin ich schon immer. Also mein Papa hat mich und meinen Bruder mal ins Stadion mitgenommen.
Zur alten Dame, zur Hertha.
Und damals, er hatte irgendwie VIP-Tickets bekommen für den Bereich über irgendein Unternehmen. Und da war ich das erste Mal bei Hertha. Ich glaube, da war ich 4 oder so. Irgendwie so in dem Bereich. Und da gab es natürlich eine riesige Essenstheke. Aber die hat meinem Bruder und mir überhaupt nicht zugesagt. Und deswegen musste mein Papa dann aus dem VIP-Bereich raus und uns eine ganz normale Stadionwurst holen.
Geil.
Und das war mein erster Berührungspunkt mit Hertha. Und seitdem...
Leidest du mit?
Seitdem leide ich mit.
Wie ist es gerade im aktuellen Stand? Glaubst du, die Hertha kann sich nochmal irgendwie so erholen? Aus dem jetzigen Stand, so wie es gerade aussieht?
Also realistischerweise glaube ich, dass uns jetzt ein paar harte Zweitliga-Jahre erwarten. Ich hoffe, der Verein schafft es halt finanziell, ne?
Ja.
Ich hoffe einfach mal, da hat man ja auch nicht so wirklich Einblick, dass so gewirtschaftet wird, dass der Aufstieg dieses Jahr jetzt nicht unbedingt Pflicht ist. Weil das wird schwierig.
Es ist halt eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, es ist sehr, sehr, klar, bei all dem Voyeurismus, wo man so, Konkurrenzvoyeurismus, wo man so von außen sagt, ah ja, Mensch, bei denen läuft es nicht so gut, bei uns dann so eine gewisse Schadenfreude dabei. Aber wenn man ganz ehrlich für den Gesamtfußball schaut, ist es eigentlich sehr, sehr bitter, was da passiert.
Ja.
Gerade wenn es so Missmanagement-Sachen gibt. Jetzt war ja vor kurzem die große Mitgliederversammlung, du warst da.
Ich war da, ja.
Wo ein gewisser, nennen wir ihn Modeunternehmer, in seine Wahlrede eingestiegen ist mit dem Verbrennen eines 50-Euro-Scheins.
Ja.
Wie hast du das wahrgenommen?
Ich war ein bisschen perplex. Ich dachte halt zuerst auch, das muss ja Falschgeld sein. War relativ weit hinten. Ich habe das halt nur so auf einem Bildschirm gesehen. Und es war aber anscheinend kein Falschgeld, was es halt nochmal irgendwie absurder gemacht hat. Aber das Ding ist, wenn jemand mit so einer absurden Sache in so eine Rede einsteigt, das ist halt so ein bisschen wie bei einem Unfall, ne? Du schaust zu und es ist aber nichts passiert. Das heißt, du belustigst dich so ein bisschen ne? Daran, dass sich da jemand anderes komplett zum Affen macht. Und das war nicht mal unbedingt das Lustigste, was da passiert ist, sondern es hatte halt dieser Sneaker-Verkäufer, dieser Modehändler, der hat sich da ein bisschen blamiert. Dann hatten wir aber auch noch einen ehemaligen Reichsbürger.
Der Kioskbesitzer, ne?
Ja, genau.
Ja.
Ich glaube schon. Und
der hat mir auch hier seinen Namen auf Olaf Brandt, der Kioskbesitzer.
Ja, genau, der. Und der hat davor eben auch vorgeworfen bekommen, dass er in einer Badehose baden gegangen ist in Reichskriegsflaggen.
Ja.
Ne? Und da war dann sein Move, dass er auf der Bühne auf einmal diese Badehose raushält, voll vor sich hält und sagt, das ist nur eine Badehose. Es ist eine Badehose gewesen. Und die Bilder, die davon hängen geblieben sind, man hat auch nicht direkt erkannt, dass es eine Badehose ist, sondern die Bilder, die davon hängen geblieben sind, ist, wie er da vorne steht mit einer Reichskriegsflagge. Was halt eine Badehose ist.
Aber sah die Badehose wirklich aus?
Natürlich, das war eine Reichskriegsflagge. Das war so schwarz, weiß, rot. Oder in welcher Reihenfolge die auch immer sind.
Ich glaube schwarz und weiß, glaube ich. Oder, warte mal.
Nee, ich glaube schwarz, weiß, rot. Schwarz, rot, weiß ist ja fast
nee, schwarz, rot, du hast recht.
Ja, ja.
Hast recht.
Auf jeden Fall, wie dem auch immer
die
sei. Ja, ne?
Man hat die schon so häufig gesehen.
Mir wie dem auch immer sei, es war dann natürlich, er wollte sich eigentlich dafür rechtfertigen, dass es nur eine Badehose ist. Aber am Ende ist genau das Bild dann natürlich viral gegangen, auch in den sozialen Medien, wie er da dieses Ding in die Kamera hält. Und das war eigentlich sogar fast mein Highlight.
Da wollte ich gar nicht fast, mitbekommen. Ich kannte nur diesen komischen Move von
ja, und deswegen lohnt sich's eben, die ganze Hertha-MV anzuschauen.
Aber ist ja ein Fiebertraum. Ich meine, letztendlich hat, wer hat mehr Stimmen bekommen, der Reichsbürger oder hier?
Beide, next to nothing. Ich glaube, der Modehändler waren irgendwie, einer hatte 15 Stimmen und der andere 8. Ich weiß gerade nicht, wer von beiden.
Ich glaube, der Modehändler hatte 8.
Das kann gut sein. Dann hatte er vielleicht 15 oder so, seine anderen Reichsbürger. Aber ich meine, da waren irgendwie 4.000 Leute. Also das ist ein verschwindend geringer Anteil. Das ist ja nicht mal ein 0,5%.
Nee. Das ist bitter. Oder vielleicht, ja, nee, ich glaube, ich hatte es in Prozentzahlen gesehen. Ich wusste nur, dass der Sneakermann sehr, sehr wenige hatte.
Ja, ja, die haben beide fast gar keine Stimmen bekommen.
Was ist schlimmer? Sneaker-Millionäre in Stadion oder Influencer? Oder sagen wir, eigentlich Fußball-desinteressierte Influencer?
Nee, schon Sneaker-Millionäre, würde ich sagen, ja.
Der ist nicht so beliebt bei der Hertha. Der ist irgendwie so der unangenehme Onkel, der immer am Start ist, oder?
Der Sneakerhändler?
Ja.
Der ist irgendwie.
Die werden die nee, einfach nicht
der,
los,
der war irgendwie. Nee, der, also der ist irgendwie vor 2 Jahren mal damit eingestiegen, dass er Präsident werden will. Und das war jetzt aber auch das erste Mal, dass er kandidiert hatte. Und er ist auch gerade erst Mitglied geworden. Irgendwie gerade noch rechtzeitig, damit er jetzt kandidieren konnte. Also der ist nie irgendwie auch aufgetreten und man hat ihn immer nur wahrgenommen, weil er immer angekündigt hat, er wollte kandidieren. Das war jetzt aber, soweit ich weiß, das erste Mal, dass er wirklich kandidiert hat.
Wer ist die Rolle, die du dir auch vorstellen könntest, Hertha-Präsident? Nee,
auf gar keinen Fall. Das ist vor allem ehrenamtlich, ne? Das macht man
ehrlich?
Ja, das macht man neben dem normalen Beruf. Also Fabian Drescher ist es ja jetzt geworden, auch ein klasse Typ. Der ist aber eigentlich Anwalt.
Aber dann passt du ja eigentlich ganz gut rein, oder?
Passt ganz gut rein, aber das könnte ich mir niemals vorstellen. Das ist ja so viel Arbeit. Und dann auch einen normalen Job haben.
Aber, also ganz kurz, als Präsident von einem, ich sag mal so, krassen Verein.
Ja.
Macht man das ehrenamtlich?
Soweit ich das verstanden habe, schon. Also vielleicht gibt es da, ich weiß nicht, wie das ist mit Aufwandsentschädigung, aber soweit ich das weiß,
Der leitet den Verein.
Der leitet den Verein nach innen, nach außen. Der ist überall, der ist bei Spielen da, der leitet Gremiensitzungen.
Da kriegst du keine Kohle für. Das ist ja bescheuert.
Vielleicht kriegst du ein bisschen Kohle für, aber auf jeden Fall nicht.
Oder Aufwandsentschädigung.
Ja, vielleicht eine Aufwandsentschädigung bekommt er dann wahrscheinlich. Ich weiß es auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall nichts, womit du auch nur im Ansatz reich wirst. Da musst du, also als Präsident von einem Fußballverein, da leidest du.
Mhm. Ich sag mal, du bist ja auch so krass, ich wollte auf das eine Thema nochmal zurückkommen. Du bist ja krass into so in der Fankultur auch bei Hertha so unterwegs. Wie siehst du dieses ganze Thema mit Influencer in Stadien? Weil wir haben ja von unserer gemeinsamen Busenfreundin Kim ja die Aktion mitbekommen, wo sie aus Versehen die Ultras gefilmt hat. Wie ist deine Einschätzung dazu?
Also ich glaube, es ist ein Thema, das eigentlich viel egaler ist, als es im öffentlichen Diskurs ist. Ne? Es ist halt Influencer im Stadion, dann zeigt sich da so ein 24 Tim und dann wird da halt einiges drauf projiziert. Ich kann das auch verstehen. Ich glaube, es gibt halt nicht so wirklich so eine. Die Message dahinter ist nicht, Influencer dürfen nicht ins Stadion gehen, sondern die Message dahinter ist eher, wir haben hier unsere Fankultur. Und für das, was wir machen, wünschen wir uns auch Respekt. Und dieser Respekt heißt halt, dass man sich damit auseinandersetzt und dann auch diese paar Regeln, die es gibt, also dass man die Ultra-Gruppierung nicht filmt, so dass man sie erkennen kann.
Ja.
Dass man vielleicht auch, wenn man selber nicht damit unbedingt so Berührungspunkte hat, denjenigen, für die das sehr wichtig ist, wichtige Events dann auch vorbehält, also dass man sich vielleicht auch nicht in die Fankurve steht, wo eben auch sehr viel stellt, wo sehr viele sehr gerne stehen würden, oder dass man bei so Highlight-Spielen wie ein EM-Finale oder so, was für viele so ein Lebenstraum ist, dass man das dann nicht einfach nur so mitnimmt im Sinne von Spiel ist gerade langweilig, ich gehe mir jetzt eine Bratwurst holen oder so. Also ich glaube, es ist vielmehr so ein ja, ich glaube, es ist halt eher ein Wunsch danach, dass dem Respekt entgegengebracht wird. Und ich glaube, wenn man diesen Respekt aber entgegenbringt, dann ergeben sich da auch keine Berührungspunkte, nur weil man Influencer ist. Also ich habe auch immer noch meine Dauerkarte für Hertha. Ich gehe auch immer noch in die Kurve und ich fahre auch immer noch mit zu Auswärtsspielen. Und ich hatte da noch nie ein negatives Erlebnis von irgendwem, das gesagt wurde, ey, du bist doch Influencer, verpiss dich jetzt hier mal.
Aber wurde es schon mal thematisiert?
Es wurde auch noch nie thematisiert.
Okay.
Also es war...
Also ist es vielleicht dann eher diese Kritik darauf, eine stellvertretende Kritik allgemein auf die Kommerzialisierung der Fankultur? Oder der,
auf jeden Fall, ja. Genau, das mischt da alles mit rein. Es ist halt Teil dieser, es gibt halt eine relativ große Ablehnung gegenüber so Events, mhm. Also dass es sehr als Event getragen wird, wie das ja zum Beispiel auch in den USA ganz krass ist, wo man immer so ein Rahmenprogramm hat und dann wird die Nationalhymne gespielt,
ja.
Und dann setzen sich alle aber hin und schauen in Ruhe das Spiel, und im Gegensatz dazu hat man in der deutschen Fußballkultur kommt ja sehr viel von den Fans, ne?
Ja.
Also die machen Stimmung. Und das ist ja auch irgendwie das Geile, wenn man ins Stadion geht. Und was Influencer, die ins Stadion gehen und dann irgendwie bei den großen Spielen auf der VIP-Tribüne sitzen und da ihren Stadion-Vlog machen, was die halt machen, die inszenieren so ein bisschen so dieses Eventmäßige, ne?
Mhm.
Und dieses Highlights-Setzende und auch so ein bisschen dieses Institutionelle als eingeladene Gäste. Und das ist natürlich dann auch immer so bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, wie bei Influencern, dass da dann auch viel drauf projiziert wird.
Ja.
Was ich aber auch sagen muss, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das passiert. Ich habe aber auch den Eindruck, dass es Frauen sehr viel stärker trifft als Männer. Also, dass wenn Frauen im Stadion sind, dass da generell schon mal so eine Skepsis mitkommt. Und dass weibliche Influencerinnen, die mal im Stadion sind, sich dann da auch viel mehr zu rechtfertigen müssen als beispielsweise Männer. Also dass die dann dieses klassische Ding mit, du interessierst dich für Fußball, nenn mal erstmal 5 Fußballspieler, ne? Dass das auch so ein bisschen gilt für weibliche Influencerinnen im Stadion. Meiner Meinung nach ist es nichts Verwerfliches, wenn man sich ein Ticket kauft für die Haupttribüne,
mhm.
Und da dann vielleicht auch irgendwie eine Insta-Story macht oder so. Weil man damit auch nicht so diesen Kodex gegen diesen Kodex verstößt, den man in der Kurve hat. Also in der Kurve ist es halt so, da soll man Stimmung machen und da sollte man sein Handy in der Tasche lassen und keine Fotos machen. Und wenn man das nicht will, dann kauft man sich halt im anderen Bereich vom Stadion ein Ticket und da ist es dann auch kein Thema, wenn man das Handy benutzt.
Ja.
Und da ist es dann auch kein Thema, wenn man mal die Kurve fotografiert, halt so aus dem Abstand, dass man jetzt nicht einzelne Personen erkennt. Und da sehe ich aber auch oft unter Videos, gerade von weiblichen Influencerinnen eben, die einfach nur ganz normal ins Stadion gehen und vielleicht auch irgendwie so das dokumentieren oder dann eine Insta-Story machen oder sonst was, dass da direkt Hate kommt. Und das ist halt, da muss man schon, das sollte man im Hinterkopf behalten.
Check ich. Pass auf, ich wollte noch zu einem anderen Thema, was ein bisschen den Kontext schließt zu dieser Frage, ob du dir vorstellen könntest, selber mal Präsident zu sein von einem großen Verein, weil wenn wir jetzt schon von großen Ämtern reden, warst du selbst ja oder bist du selbst ja ernannt worden zum großen Botschafter von Castrop-Rauxel.
Ja, das stimmt.
Wie kamst du auf diese völlig beknackte Idee, Castrop-Rauxel als schönste Stadt der Welt einfach so zu, ich sag mal, inszenieren?
Also Castrop-Rauxel ist ja einfach schon ein sehr wohlklingender Name.
Ja.
Irgendwie, als ich diesen Ort das erste Mal gehört habe, der ist in meinem Kopf haften geblieben.
Warte kurz, fühlst du das, als ich das erste Mal gehört habe, also jemand das so ausgesprochen hat, wusste ich nicht mal, wie man das schreibt.
Ja.
Also ich wusste nicht, dass man so, dass ja. da so ein Bindestrich zwischen kommt oder wo da irgendwie, ja, ja. wo es anfängt, wo es aufhört.
Es ist auch einfach ein perfektes Wort. Also gerade auch dieses X,
ja.
im Städtenamen. Das kommt schon übel hart.
Sehr gut gewordet, so für, ja, die Stadt auch. Ja.
Genau, und dann noch so dieses R, so dieses Castrop,
ja.
Rauxel. Das ist auch einfach so nochmal so extra so deutsch, ne?
Ja.
Und deswegen, das hat einfach perfekt gepasst. Und tatsächlich das erste Video, was ich damals, was damals so richtig viral gegangen ist, was 1 Million Klicks bekommen hat, da habe ich mich lustig gemacht, immer wenn in einem TikTok ein Ort erwähnt wird, zum Beispiel eben Castrop-Rauxel, dann versammelt sich immer die gesamte Gemeinschaft in den Kommentaren und sagt, oh mein Gott, Castrop-Rauxel. Und dann hast du halt so ein Video mit, in Castrop-Rauxel wurde gestern ein 3-jähriges Kind brutalst ermordet und die Kommentare sind dann nicht Castrop-Rauxel, das gibt's ja gar nicht, einfach Castrop-Rauxel. Und darüber habe ich mich lustig gemacht und da war Castrop-Rauxel eben das Beispiel. Und deswegen, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, Castrop-Rauxel zur schönsten Stadt der Welt zu machen. Ursprünglich war die Idee ja, ich mache eine Werbekampagne, also eine Plakatkampagne. Mhm. Da habe ich mir gedacht, es wäre irgendwie lustig, wenn ich mir einfach Plakate buche in ganz Deutschland, weil ich kann das. Man kann
wie
das einfach machen.
Wie teuer ist sowas, so ein Plakat?
So ungefähr 500 Euro für 10 Tage wäre das gewesen, für ein Plakat. Und da hätte ich mir halt ein paar Plakate gebucht, aber kann ich ja von der Steuer absetzen. Das hat aber nicht geklappt. Das wurde dann abgelehnt, diese Plakatkampagne. Und ich habe mir aber gedacht, ich habe da jetzt extra Plakate designt. Ich habe das jetzt so lange geplant. Ich versuche das jetzt einfach trotzdem. Ich habe dann quasi einfach so aus dem Nichts diese Kampagne gestartet.
Aber wo war der Haken? Sahen die Plakate einfach scheiße aus?
Nee, die haben die Plakatkampagne einfach abgelehnt. Also ohne Begründung auch.
Ach so.
Ja.
Welche Städte waren das?
Das war nur Castrop-Rauxel, das war schon von Anfang an.
Ach, du wolltest innerhalb von Castrop-Rauxel?
Nee, schon in ganz Deutschland.
Ach so, du wolltest in anderen Städten quasi so Plakatkampagnen starten mit, hier, Castrop-Rauxel ist die geilste Stadt.
Ja.
Vielleicht bist du da auch ein bisschen denen so auf die Füße getreten, dass sie so ihre eigene Stadt so ein bisschen in Gefahr gesehen haben.
Nee, das war alles über denselben Anbieter
in
ganz Deutschland, aber... ich glaube, die konnten damit einfach nicht wirklich was anfangen. Ne? Die hatten dann irgendwie so dieses sehr unvorteilhafte Bild von mir mit einem pinken Hintergrund und dann in weißer Schrift in Comic Sans, Castrop-Rauxel ist die schönste Stadt der Welt.
Ja, ich glaube, dann weiß ich, warum die es nicht genommen haben.
Ich verstehe auch, warum sie es nicht genommen haben, aber die haben halt wirklich so bis auf den letzten Drücker damit gewartet. Ne? So 3 Tage, bevor es losgehen sollte, kam dann die Nachricht, ah ja, übrigens, wir haben abgelehnt.
Ach, scheiße.
Ja, sonst hätte ich vielleicht nochmal mich nach einem anderen Anbieter umschauen können.
Und dann bist du die ganze Geschichte alleine gefahren. Hättest du gedacht, oder ich meine, klar, gehofft hast du es, dass es so groß wird, aber hättest du gedacht, dass es so groß wird? Oder hättest du eher gedacht, ja, okay, das wird relativ schnell...
Ich hätte es nicht gedacht.
Ja.
Ich hätte es nicht gedacht. Es hat auch so ein klein bisschen Anlauf gebraucht.
Mhm.
Also das war ja auch so ein Ding, was sich so ein bisschen verselbstständigt hat. Dann haben ja auch viele andere irgendwann Videos über Castrop-Rauxel und die schönste Stadt der Welt gemacht. Aber erstmal waren da halt wirklich mehr so die Die-Hard-Fans dabei, ne? Die jeden Scheiß von mir mitmachen, den ich mache. Und das hat dann so 2-3 Tage gedauert, bis das so übergeschwappt ist. Und dann, was sehr toll war, war, dass die Stadt Castrop-Rauxel das ja auch einfach sehr souverän und selbstironisch aufgegriffen hat.
Mhm.
Ne? Also die haben dann ja auch einen eigenen TikTok-Account eröffnet und haben mich dann auch eingeladen nach Castrop-Rauxel, was eh super gepasst hatte, weil ich am Abend davor in Gelsenkirchen war, beim Auswärtsspiel von der alten Dame von Hertha.
Alter.
Und da habe ich mir gedacht, ja gut, dann frage ich mal, ob das irgendwie am Tag danach geht, weil Gelsenkirchen liegt direkt neben Castrop-Rauxel. Und das ging und dann habe ich mir gedacht, dann machen wir da jetzt einfach ein richtiges Event draus. Haben im Video aufgerufen, die Leute sollen da hinkommen. Und dann sind da tatsächlich 500 Leute aufgetaucht und es war irgendwie eine riesen Gaudi.
In Castrop-Rauxel?
In Castrop-Rauxel, in der Stadthalle.
War das für dich, weil ich habe manchmal bei solchen Momenten, die absolut einfach so weird sind oder jenseits meiner Vorstellungskraft, was mir jemals passieren könnte, da hast du dann noch so Momente, wo du denkst, so, wo du dich kurz rausziehst und sagst so, Digga, wie komisch ist das alles, dass das gerade hier passiert? Kennst du sowas?
Ich glaube
so
tatsächlich.
So Reality-Checks.
Ich glaube tatsächlich nicht mehr so intensiv. Also irgendwie schon.
Weil sowieso bei dir alles schon so weird geworden
ist. Ja, es ist irgendwie dieses Jahr so unfassbar viel weirder Shit passiert, der eigentlich nie hätte passieren können. Also ich würde sagen, so dieses Jahr gab es mehr Tage, an denen Dinge passiert sind, bei denen ich mir letztes Jahr noch nicht hätte vorstellen können, dass sie passiert sind, als Tage, die es nicht gab. Das war jetzt unfassbar kompliziert formuliert. Aber das war jetzt vielleicht eher so ein Vergleich für Akademiker.
Ja.
Aber irgendwie...
Er hat gesagt, dass ihr dumm seid.
Richtig, das habe ich gesagt. Das habe ich auch so gemeint. aber es ist so viel absurder Shit passiert, dass es mich nicht mehr wirklich wundert. Vielleicht dann irgendwann, wenn mich dann niemand mehr geil findet, niemand mehr meine Videos schaut, blicke ich dann so sehnsüchtig auf diese Zeiten zurück und denke, da damals, und damals habe ich es gar nicht richtig genossen.
Wie du im Stadtrat von Castrop-Rauxel gestanden hast, ja, und die Hymne gesungen hast.
Ja, das Ding ist halt auch, so in der Situation selbst, mhm, ist das dann vornehmlich einfach eine Stresssituation. Weil du stehst da vor 500 Leuten und du denkst dir so, oh fuck, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass diese 500 Leute herkommen, weil ich denen gesagt habe, hergekommen sind, weil ich denen gesagt habe, die sollen herkommen. Und ich muss jetzt auch irgendwie den geilen Entertainer geben, ne?
Ja.
Der den Leuten da Mehrwert dafür bieten muss, dass sie da teilweise 8 Stunden angereist sind. Und dann danach wollten dann natürlich auch alle noch ein Foto und irgendwie auch ein Video zusammen aufnehmen. Und dann ging das noch 3 Stunden, bis da auch alle Wünsche erfüllt waren. Und das ist dann in erster Linie einfach eine Stresssituation, wo du irgendwie einfach funktionierst, aber gar nicht so dir denkst, okay, krass, was passiert hier jetzt eigentlich
gerade? Darauf kann dich auch keiner so richtig vorbereiten.
Nee, darauf, man muss sagen, ich stand schon viel auf Bühnen, mhm, auch schon vorher. Insofern war es jetzt auch keine komplett ungewohnte Situation.
Warum schon vorher?
Als ich 18, 19 war, hatte ich mal so eine Poetry-Slam-Phase.
Ach du Scheiße. Gibt's da noch Content zu?
Zum Glück nicht. Das wurde zum Glück nie mitgefilmt.
Was war das für Poetry-Slam? So Comedy oder eher so?
So in Richtung Comedy, aber schon mit lyrischen Elementen, also jetzt nicht so Stand-Up-Comedy.
Aber auch nicht so, wie ist sie, Julia Engelmann?
Nicht so Julia Engelmann. Also es war halt, es ging um Witz an sich,
mhm,
und um mit Sprache spielen.
Okay.
Vielleicht so ein bisschen mehr so wie, so in die Richtung von...
Zimni?
Ja, würde ich sagen.
Mäßig?
Ja,
check. Vielleicht, nee, Bielendorfer ist kein Poetry Slammer, glaube ich, oder?
Du, hör auf, ich kenne die Namen alle nicht. Zimni kenne ich noch, aber...
Ja, nee, Bastian Bielendorfer. Vielleicht Thorsten Sträter? Thorsten Sträter ist eigentlich ein Poetry-Slammer.
Ja, naja, das ist ja schon eher...
Ja, doch, der hat ja immer, der liest ja immer nur vor.
Vielleicht trage ich irgendwann mal nochmal einen Text von mir vor. Ich habe, als ich bei Felix, bei Philo im Livestream war,
ja,
habe ich einen alten Text von damals
vorgetragen. Hast du zum Besten gegeben?
Habe ich zum Besten
gegeben. Wie war die Resonanz?
Tatsächlich sehr positiv.
Das ist doch gut.
Ja.
Hast du mal überlegt, in so Stand-Up-Comedy reinzugehen?
Ja.
Wirst du es noch machen?
Ich hätte übel Bock, tatsächlich.
Weil ich weiß nicht, mit wem ich mal drüber gesprochen habe. Pass auf, ich war nämlich, kennst du Ronny Berger?
Mhm.
Ich war einmal in Stuttgart mit Reese, das ist auch eine Nightmare Blood Rotation, mit Reese, Ronny Berger und meiner Ex-Freundin in so einem kleinen...
damals
so einem
kleinen auch schon deine Ex-Freundin gewesen?
Nee, damals meine Freundin, okay, gewesen.
Ja.
Nee. In Stuttgart. Und weil Ronny Berger gesagt hat, Alter, ich will zu einem Open Mic gehen, so kommt ihr mit. Und alleine unsere Konstellation war Highlight des Abends, weil Rezmann hat sich, sagen wir, 2, 3, 4 Aperol vorher reingerendert und hat sich dann einfach in die erste Reihe des Publikums gesetzt und den ganzen Laden halt zugrunde gelacht, auch wenn wirklich nichts witzig war, aber der Mann hatte schon so dermaßen ein Stehen, dass er sich komplett kaputt gelacht hat über alles Mögliche. Oder waren auch wirklich unterirdische Katastrophen mit dabei, ne? Wie halt ein Open Mic so ist.
Ja.
Die waren ihm aber im Nachhinein alle so dermaßen dankbar, dass er da war, weil er einfach die Stimmung so hochgehalten hat. Und finalisiert wurde das ganze Ding dann mit dem Auftritt des großen Ronny Bergers, der, ich sag mal, kernessentiell in seinem Bit davon erzählt hat, dass er keine Unterhosen trägt. So. Das war beispielsweise auch ein Reality-Check bei mir, wo ich dachte, was ist das für eine derartig absurde Situation, in der ich mich befinde. Da sitzt du jetzt mit deiner, zu dem Zeitpunkt noch Freundin,
ja,
und Rezmann und schaust Ronny Berger dabei zu, wie er wildfremden Leuten am Marienplatz in Stuttgart erzählt, dass er keine Unterhosen
trägt. Aber das sind halt die Geschichten, die erzählt man dann später noch seinen Enkeln.
Ja,
Das sind die Geschichten, die bleiben auch auf dem Totenbett, wenn du Endstadium Demenz hast.
Ja.
Das bleibt hängen.
Und dann ist er einfach Ronny Berger.
Ja, ich hatte auch mal eine absolut, absolut bodenlose Story. Ich glaube, da war ich noch 18.
Mhm.
Und diese Story, die werde ich hier im Podcast nicht erzählen.
Warum?
Weil die ist zu wild, die ist zu doll. Also ich habe schon viele Sachen im Internet geteilt, aber warum das ist zu doll. Weil sie zu entblößend ist. Aber da hatte ich meinen meinen absoluten Tiefpunkt, was Bühnenerfahrung angeht.
Du musst es erzählen.
Nein, ich werde
es nicht erzählen. Bitte, Levi, du musst
es nicht erzählen. Nein, ich werde es nicht erzählen.
Doch, du kannst das nicht anziehen.
Ich kann das.
Nein, kannst du nicht.
Ich kann das.
Du musst es erzählen.
Nein, ich werde das nicht erzählen.
Erzählst du es mir im Nachhinein?
Ich werde es dir im Nachhinein erzählen, aber ich werde es nicht jetzt erzählen.
Oh, Mann. Was müsste ich dir bieten, damit du es erzählst?
Nichts. Ich werde das hier nicht erzählen. vielleicht werde ich es irgendwann mal erzählen, aber diesen Zeitpunkt will ich zelebrieren, weil ich glaube wirklich, eine einerseits peinlichere und andererseits bessere Story gibt's eigentlich gar nicht.
Pass auf, Levi, wir machen jetzt einen Deal, ja?
Okay.
Falls es irgendwann mal zu der Situation kommt, nein, es ist gerade nichts in Planung diesbezüglich, macht euch jetzt keine großen Hoffnungen, aber falls wir mal in die Situation kommen, dass Henkes Corner vielleicht mal eine Live-Tour machen könnte, wer weiß, wo es hingeht, würdest du dich dazu bereit erklären, zu Gast zu sein und diese Story auf der Bühne zu erzählen?
Da kann ich jetzt nicht so pauschal zusagen.
Warum nicht?
Ich weiß es nicht.
Aber das wäre doch der Rahmen, den es wirklich verdient hätte.
Meine Social-Media-Karriere hat damit angefangen, dass ich peinliche und entblößende Geschichten aus meinem Leben erzählt habe.
Ja, dann beten wir sie damit.
Trotzdem habe ich mich immer bewusst dagegen entschieden, diese Story zu erzählen. Und insofern... Das Ding ist,
wenn du alle die Podcast-Folge schon deutlich interessanter machen, Levi.
Das stimmt. Allerdings profitiere ich ja auch nicht selber von dieser Podcast-Folge. Ne?
Das stimmt.
Ich höre immer noch deinen Podcast nicht
mehr. Das ist natürlich, na klar, wir zeigen dich einem großen Publikum, das ist deine große
Chance. Ja, das ist das Problem.
Levi.
Das ist das Problem bei dieser Story.
Alter, wie kamst du eigentlich auf die Idee, auch noch ein Spiel einfach zu entwickeln?
Sind wir da jetzt angekommen? Ich habe die ganze Zeit schon im Augenwinkel von deinem...
Wir dürfen sie nicht hardcore promoten, aber das verstehe
ich. Nee, aber ich habe im Augenwinkel auf deinem iPad, wo du deine Notizen hast, habe ich immer das Bild von diesem Spiel gesehen.
Mhm. Deswegen habe ich mich
darauf gewartet. Ja, ich habe ein Spiel gemacht. Ich hatte tatsächlich einfach Bock, ein Spiel zu machen. Also ich hatte die Idee für ein Kartenspiel.
Darf ich kurz einwerfen, finde ich eine tolle Idee.
Dankeschön.
Was hat irgendwie bisher noch keiner gemacht? Gibt es irgendein Influencer-Spiel? Keine Ahnung, das große Paluten-Monopoly oder so ein Scheiß?
Peace-Meet-Monopoly.
Es gibt ein Peace-Meet-Monopoly, stimmt. Hast recht. Aber so ein selbstentwickeltes Spiel finde ich als Idee irgendwie geil. Ohne jetzt zu groß Werbung dafür machen zu wollen. Aber naja.
Ja,
und dann hast du dir gesagt, wie ist der Prozess gewesen? Also du hast diese Spielidee gehabt.
Ja.
Und wie vertreibt man das? Also womit geht man dann oder wie geht man mit so einer Idee dann irgendwo hin?
Das war tatsächlich relativ einfach, weil ich bei einem, also bei meinem Management, das Management hat einen eigenen Verlag.
Ah,
okay. Und da bin ich da einfach auf sehr offene Ohren gestoßen. Und deswegen war das war eh super, also für mich einfach sehr praktisch von der Arbeitslast her, weil ich mir dadurch diese ganzen, einerseits so die ganzen Arbeitswege nicht erschließen musste und andererseits auch nicht das Vertrauen. Ne? Also ich glaube, das ist immer ein bisschen geiler, wenn du wohin gehst und die finden dich eh geil und die wissen, wer du bist und dann musst du diese Idee pitchen und dann sagen die sofort, ja, geil, das machen wir. Anstatt wenn du zu einem, zu einem alte Herrenverlag gehst und die können mit diesem Internet-Ding überhaupt nichts anfangen und musst dann erstmal die davon überzeugen und die wollen dann potenziell auch noch das am Ende ganz anders machen, weil die das nicht checken, wie das läuft mit den sozialen Medien.
Voll.
Und deswegen war das für mich ganz convenient. Und die Entwicklung dieses Spiels, es war mir tatsächlich relativ wichtig, dass es schnell erklärbar ist. Ne?
Mhm.
Also, dass man dieses Grundprinzip einfach in 2, 3 Sätzen zusammenfassen kann und alles darüber hinaus on top ist. Also, das ist quasi auch so diese Spielidee. Man kann es einfach so als Partyspiel spielen, einfach so ohne mitzuschreiben. Man kann es auch mit Punkten spielen. Und dann gibt es noch zusätzlich so extra Regeln, die man auch noch mit anwenden kann.
Eine Hardcore-Variante.
Ja, quasi eine Hardcore-Variante. Also Elemente, die das auch nochmal so ein bisschen bereichern und nochmal so ein bisschen spannender machen, wenn man es dann vielleicht auch ein paar Mal öfter spielt. Aber dass man quasi nicht so diese Situation hat, dass man da sitzt und man muss es 10 Minuten lang erklären, bis es irgendwer gerafft hat, sondern dass es einfach sehr leicht zugänglich ist und man sich dann selber aussuchen kann, in welcher Intensität man spielen will.
Ist das Spiel so simpel, dass dem nicht mal eine Anleitung beiliegt?
Doch, dem liegt eine Anleitung bei. Aber wenn man das TikTok gesehen hat, wo ich das Video, wo ich das vorgestellt habe, dann kann man dieses Spiel auch einfach so spielen, ohne diese Anleitung zu lesen.
Warum hast du nicht einfach direkt eine digitale Variante gemacht?
Ich hatte einfach Bock auf ein Spiel.
Auf was Haptisches. Hast du noch mehr Spielideen?
Nee. Ich habe irgendwie so, ich probiere gerne Sachen aus, aber habe dann nicht so direkt, will dann nicht so direkt in die Richtung committen.
Was wären noch so Sachen, die du dir vorstellen könntest? Ich sag mal, jetzt hast du ein Spiel gemacht, kommt noch das klassische Buch, die Biografie oder sowas?
Kann schon sein. Ich habe jetzt nichts konkret geplant.
Ne? Ah, okay, okay.
Es ist jetzt nicht in Planung. Aber wenn, dann hätte ich da Bock, dass so zum Beispiel so ein Kurzbuch beim Reklam Verlag.
Ja. Auf sowas hätte ich Bock. Das sind doch diese gelben, ne?
Ja, genau. Auf sowas hätte ich Bock. Ich glaube, einfach so ein Buch, das wäre mir einerseits so ein bisschen viel Arbeit, weil du schreibst wirklich lange an einem Buch.
Aber Real Talk, der Name Levi Pinel ist auch ein geiler Autorenname irgendwie.
Jemand meinte mal ein geiler Promi-Name.
Ja, auch. Aber ich glaube, als Autor im Speziellen. Ich glaube, der funktioniert gut auf so einem Buch.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber jetzt steht ja auch schon auf dem Spiel. Spiel sieht ja auch so ein bisschen aus wie ein Buch.
Bist sollst du das eigentlich sein hier vorne drauf?
Ja, das soll ich sein.
Naja.
Es war mir, ich hab aber auch von Anfang an gesagt, man soll das ein bisschen verfremden.
Ja, ja.
Weil ich eben nicht will, dass dieses Produkt wirklich nur mit mir assoziiert wird, sondern ich will halt, dass es an sich ein gutes Produkt ist, was sich eben auch Leute kaufen würden, einfach weil es ein geiles Produkt ist. Und ich glaube, wenn das dann da im Laden liegt und dann hat man da so ein Spiel und da ist dann so direkt die Riesenfresse von so einem Influencer drauf. Ich meine, so stell dir vor, du siehst da ein Spiel im Laden liegen und du hast da ein Riesengesicht von Sami Slimani drauf. So, dann wäre das doch wirklich ein aktives Argument, sich dieses Spiel nicht zu kaufen.
Das stimmt, ja.
Und genau das wollte ich eben nicht.
Ja, wenn ich hier jetzt drauf schaue, sehe ich hier einfach nur einen blonden, sympathischen, vermutlich Berliner mit ein paar Karten.
Genau so soll es sein.
Super. Welches Game hättest du am liebsten selbst erfunden?
Siedler von Catan. Das ist ein Banger-Game. Ich liebe Siedler von Catan über alles.
Fairer Punkt. Bei mir wäre es wahrscheinlich Zoo Tycoon gewesen.
Ah, Zoo Tycoon.
Kennst du diese Spiele noch?
Ja, ja, die habe ich auch selber gespielt.
Das war geil.
OG, damals auf dem alten Macintosh von meinem Papa.
Alter.
Ja, ja.
Aber das war, also Zoo Tycoon war kracher. Ich glaube, Zoo Tycoon 2 war auch noch richtig
übel,
hart.
Übel. Ich habe es geliebt.
Und dann kam später noch irgendwie Planet Zoo. Aber
Planet Zoo, aber das war zu kompliziert. Das war zu sehr.
Oh mein Gott, na, der relaten kann. Auch dieses Planet Coaster.
Ja, da musste man sich so, das war so geil für so Leute, die dann so tausende Stunden damit verbringen und jedes Gehege so richtig designen. Ja. So, aber wenn man das so casual gespielt hat, es sah einfach alles mies scheiße aus.
Ja, beispielsweise, ich habe Planet Coaster angefangen oder auch Planet Zoo. Planet Zoo war eher zugänglich als Planet Coaster, aber ich habe Planet Coaster angefangen und war so, boah, mega hyped. Ich dachte, boah, geil, neues.
Ja, ja,
irgendwas, was an Rollercoaster Tycoon 3 rankommt. Das war ja Peak.
Ja, ja, Rollercoaster Tycoon 3 war.
Peak, war ultra geil.
Geil.
Wo du mitfahren konntest.
Ja.
So. Und dann gehst du in Planet Coaster rein und denkst dir einfach nur, ich habe keine Zeit dafür. Ich bin einfach nur sauer geworden.
Ja.
Weil du hängst an einer Bahn dran. So, und das ist so von der Physik her, es ist geil und scheiße gleichzeitig.
Ja.
Weil es halt so umfangreich ist. Aber das ist auch gleichzeitig der große Nachteil des Spiels.
Ja.
Das hat mich aber nur sauer gemacht.
Man muss einfach Stunden rein investieren, nur damit dieser Park nicht komplett leer und leblos aussah.
Mach mal ein gutes Remastered einfach. Mach einfach Rollercoaster Tycoon 3.
Ja.
Remastered einfach als HD-Variante. Mehr will ich nicht, Alter. Und dann mach auch mit Safari und
ich glaube aber gerade diese alten Spiele, so Zoo Tycoon und Rollercoaster Tycoon, die haben auch so ein bisschen davon gelebt, dass es halt schlechte Qualität war. Weil wenn du dann auf einmal HD hast, hast du halt auch wieder das Problem, dass diese ganzen Details fehlen. Und die musst du dann selbst ergänzen.
Meinst du,
ich glaube, genau das war das Problem auch bei Planet Coaster und Planet Zoo.
Meinst du wirklich?
Ich glaube schon.
Ich glaube nämlich, du könntest schon HD-Varianten machen und dass sie durchaus funktionieren. Weil sie ja zu ihrer Zeit, wo sie rauskamen, ja schon Peak waren. Grafisch. Ich meine, muss man überlegen, wann kam Zoo Tycoon 2, war wahrscheinlich so ein 2004-Ding oder sowas. Rollercoaster Tycoon 3, sagen wir 2006? 2005, 2006, würde ich jetzt tippen.
Ja.
Ich weiß es nicht genau. Und zu der Zeit war das ja absolut geil. So, war ja knaller Grafik. So in diesem 3D-Sinne. Evi, du hast da neben dir so ein Buch liegen, magst du mir das kurz rüberreichen?
Na klar.
Ist das dein Notizbuch oder ist das meins? Das wäre jetzt cool, ich darf
das ist deins.
Glaub. Super. Pass auf, weil wir
so
machen...
So weit bin ich noch nicht, dass ich ein Notizbuch habe.
Wir machen zum Ende einer jeden Corner... Ich mach lieber so. Ja, scheiß drauf. Zum Ende einer jeden Corner machen wir mal das große Cornerbuch.
Mhm.
Das ist das Freundebuch für alle, die jemals in der Corner waren. Und das gehen wir jetzt durch. Hast du Bock?
Ja, natürlich.
Super. Also, Name Levi Pinel. Hast du einen Zweitnamen oder so?
Ich habe tatsächlich einen Zweitnamen, ja.
Oh, darfst du ihn verraten? Willst du ihn verraten?
Ich glaube, ich verrate ihn jetzt einfach mal nicht. So als Backup-Option. Falls ich mal einen riesigen Skandal habe. Man kann so die Vornamen ja so tauschen.
Ja, dann stimmt. Schlau. Untertauchen. Spitzname ist, glaube ich, bei Levi nicht nötig.
Nicht notwendig.
Kurz,
endet
kurz.
Sogar schon auf eine I. Damit ja. Hast du schon den perfekten Spitznamen. Schon
direkt eingesüßt. Wonach bist du nach Levi Strauss benannt worden?
Nee.
Ich bin einfach so, weil der Name cool ist?
Ich glaube schon, ja.
Okay. So nennt man dich am besten, wenn man dich auf der Straße sieht? Ey, du Penner.
Ja, Levi, du altes Arschloch. Ich wurde letztes Mal in Köln gerade, letztes Wochenende wurde ich angesprochen als...
Du warst in Köln und sagst nicht Bescheid.
Ja, aber ich war komplett,
okay, fair.
Komplett nee, voll gut. Mit Termin. Da wurde ich angesprochen mit, bist du nicht der Uni-Typ? Das war das erste Mal, dass mich jemand als Uni-Typ...
Der Uni-Typ?
Ja, irgendwie für die Person bin ich... Die Person hat irgendwie... Ich habe so 2-3 Videos hochgeladen, in denen es wirklich aktiv darum geht, dass ich studiere. Und das waren anscheinend immer die Videos, die die Person auf die For You-Page bekommen hat.
Aber willst du noch fertig studieren?
Ich will eigentlich fertig studieren. Ich bin gerade so ein bisschen...
Bist am Hadern?
Halt so schwierig. Ja, weil ich so viele im Influencer-Bereich haben, glaube ich, immer so darauf hingearbeitet, so in diese Medienbranche zu gehen. Und
ja.
Da war das lange das Ziel, bei mir ja überhaupt nicht. Ne?
Mhm.
Komm, ja, ich habe ja lange, 2,5 Jahre gearbeitet in der epidemiologischen Forschung. Machen Master in Statistik und das ist ja irgendwie genau das Gegenteil. Du sitzt alleine im Büro. Deswegen bin ich so ein bisschen am Hadern, was will ich mit meiner Zukunft anfangen? Weil wenn ich in die eine Richtung gehe, dann bringt mir das Influencer-Sein überhaupt nichts. Und wenn ich in die andere Richtung gehe, bringt mir das Master-Studien-Zeugs da überhaupt nichts. Aber ich will ihn eigentlich schon noch fertig machen.
Hast du schon eine Statistik errechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Influencer sein Studium tatsächlich beendet?
Nee.
Solltest du vielleicht mal machen.
Ich glaube,
das könnte eine Bachelorarbeit sein.
Ich habe schon einen Bachelor.
Ach so, das könnte ein Master sein.
Ja.
Oder eine Doktorarbeit.
Das ist das Ding. Ich hab schon einen Uni-Abschluss. Ne?
Das ist gut.
Ich bin schon Akademiker. Ich darf
sehr
mich
gut,
als Akademiker schimpfen. ja, nee, ich werde das schon durchziehen, aber mein Studium läuft gerade nicht ganz so schnell.
Okay. Entschleunigt.
Entschleunigt, ja.
Okay.
Wichtig im Leben.
Du, das ist vollkommen in Ordnung. Wann hast du Geburtstag, Levi?
14.06.2000.
14.06.
Am selben Tag.
Warte mal. Du hast am gleichen Tag wie mein Vater Geburtstag.
Wirklich?
Ja.
Weißt du, wer auch den Geburtstag teilt?
Na?
Kennst du Lang Lang, den Komponisten?
Ja, und Steffi Graf.
Hat die auch am Tag?
Ja.
Wirklich?
Meine ja.
Adi von Taddel?
Ehrlich?
Ja.
Ja, der ist ja auch ein bisschen verrückt.
Ja, das wage ich nicht zu beurteilen. Von dem habe ich länger nichts gehört.
Ja.
Donald Trump?
Echt? Donald auch?
Mhm. Und Olaf Scholz.
Ich hoffe, ich sehe es. 14.06. Doch, klar.
Ja.
Echt? Das ist
ja
verrückt.
Ja.
Das ist ja vollkommen verrückt. Sternzeichen.
Es gibt so eine kurze, es wird ab dem 20. Januar, habe ich so einen Monat, wo ich am selben Tag Geburtstag habe, wie der deutsche Bundeskanzler und der US-amerikanische Präsident.
Das ist crazy. Mhm. Stell dir vor, die feiern zusammen Geburtstag. Ihr feiert
Na,
zusammen
wir.
Geburtstag.
Ja, wir.
Ihr alle. Natürlich die wichtigen Köpfe der, der Politik.
Ich will meinen Geburtstag unbedingt mit Trump und Scholz verbringen.
Ey, das wäre mit Scholle. Was das für ein Sternzeichen? Das ist
Zwilling.
Ich wollte gerade sagen, Zwillinge. Lieblingsbeleidigung?
Du Bauer.
Du Bauer. Eine Nachricht vom Schwein. Hast du ein geheimes Talent, was niemand weiß? Kannst du irgendwie, keine Ahnung.
Ich glaube, ich habe die alle schon gezeigt.
Ja.
Es ist nicht geheim. Ich habe eine sehr flexible Gesichtsmuskulatur. Also ich kann so eine Welle
das
machen
ist mit geil.
Den Augenbrauen. Ich kann auch so meine Nase so ein bisschen bewegen. Also so.
Das geht auch. Warte. Guck, du musst bewerten.
Ja, aber nicht so, sondern so.
Das ist crazy.
Also die Seiten
so geil.
Unabhängig hoch und runter.
Wie trainiert man das?
Ich hab's einfach...
Einfach wahnsinnig oft auf die Schnauze gekriegt.
Wahnsinnig oft auf die Schnauze
gekriegt. Gutes Gefühl mittlerweile.
Keine Ahnung, ich, das war angeboren.
Ah, geil.
Das habe ich nie aktiv gelernt.
Okay. Hast du sonst komische Angewohnheit? Irgendwelche Marotten?
Ich habe mir ganz frisch, ich habe mir so ein bisschen die Feierabend-Limo angewöhnt. dass ich abends immer eine Limo trinke.
Das ist aber süß.
Ja, aber andererseits ist da ganz schön viel Zucker drin, ne?
Ja, stimmt.
Das ist so. Ist natürlich besser als ein Feierabendbier, aber wenn man solche Angewohnheiten nicht hat, muss man sie sich auch nicht angewöhnen.
Bist du jemand, der sehr auf Ernährung achtet?
Nee.
Warst du mal fett?
Nee. Oh. Ich bin chronisch dünn. Aber
ich auch.
Muss ja trotzdem nicht sein, ne?
Mhm. Was findest du richtig scheiße?
Hansa Rostock. Hansa Rostock, zu lange auf die Bahn warten und die AfD.
Okay, was?
Wobei Hansa Rostock und AfD. Ja.
Was magst du richtig gerne?
Hertha, muss ich ja jetzt natürlich sagen.
Na klar. Henkes Corner.
Würde auch sagen, meine Familie.
Mhm.
Und. Boah, so abends gemütlich eine Runde League of Legends fetzen mit einem Freund.
Alter.
Das ist so mein
Bonus,
mein
Bonus
Ausgleich.
Aura. Was ich jetzt auch brauche, ist noch einen finalen Real Talk von dir. Und zwar eine kleine Weisheit in deine Kamera rein hier, die geradezu von dir steht.
Einfach irgendwas.
Irgendwas, was du den Leuten gerne mitgeben würdest.
Das Leben ist eine Aneinanderreihung unglücklicher Umstände.
Baby.
Case closed.
Sehr, sehr schön. Ich reiche rüber. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Ja, mir erst.
Es war sehr, sehr schön. Ja.
Schön, dass wir nochmal die Kurve bekommen haben nach diesem schweren Teil.
Alter, das war wirklich...
Junge,
das war
belastend.
Aber groß, groß. Ganz großes Kino, muss man mal sagen. Freunde, für euch natürlich... seid ihr darauf angehalten, den Podcast zu hören und zu schauen, aber auch mal den Kanal zu abonnieren. Ihr schaut immer rein, ja, ihr schaut das alles an, aber ihr abonniert zu wenig und das stört mich ein bisschen. Folgt dem Podcast auch gerne auf etwaigen Podcast-Plattformen als auch in der ARD-ZDF-Mediathek, wobei ich glaube, da kann man gar nicht folgen, aber da könnt ihr es auf jeden Fall sehen. Also ARD-ZDF-Mediathek, auf YouTube könnt ihr es sehen, als auch auf Spotify und hören auf allen Podcast-Plattformen, die es so zur Verfügung gibt. Fühlt euch hochgehoben, nicht zu häufig einen Böller über den Zahn ziehen und dann sehen wir uns in einer nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut, euer Henkmann. Tschüssikowski, tschüss! Du musst auch tschüss sagen, Livi.
Tschüss!
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hallo Mama, alles gut? Passt es dort?
Ja, ist gut.
Ich habe dir doch davon erzählt, dass wir hier diesen Podcast über KI machen. Und denkst du, du könntest eine KI von einem echten Menschen unterscheiden?
Wenn ich jetzt eine Nachricht bekäme, meinst du?
Hi, ich bin Yves Bellinghausen. Ihr kennt mich vielleicht noch von dem Schachpodcast Gambit. Hier im Hintergrund, da hört ihr übrigens meine Mutter. Die telefoniert da gerade mit einem KI-Stimmklon, der klingt wie ich. Klappt ganz gut, oder?
Stell mal vor, eine KI würde mich so krass imitieren, dass du das gar nicht merkst. Wie würdest du das rausfinden?
Ja, gar nicht. Wenn du so gut imitiert bist, dass ich das nicht merken kann, dann werde ich es auch nicht merken.
Hahaha, funny. Das ist eine lustige Antwort.
Aha, jetzt redet also die KI mit mir.
Ja, warum pranke ich hier gerade meine Mutter mit einem KI-Stimmenklon? Weil wir einen neuen Podcast gemacht haben. Über KI. Denn in den letzten Jahren hat KI meinen Alltag komplett verändert. KI-generierte Texte, KI-generierte Bilder, KI-generierte Songs, KI-generierte Videos. Und es gibt sogar KI-generierte Stimmen. Spätestens seit ChatGPT haben, glaube ich, viele das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn sie nicht KI nutzen. Nur, wer und was steckt hinter der größten technologischen Revolution unserer Zeit? Können wir OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, wirklich vertrauen? Und bauen die gerade eine KI, die die Menschheit vernichten könnte? Ey, ich übertreibe nicht mal. Bei OpenAI gibt es wirklich einen heftigen Machtkampf um genau diese Frage. Ich bin in das Zentrum der KI-Entwicklung in Silicon Valley geflogen, um genau das alles herauszufinden. Und was ich da erlebt habe...
Oh, here's the cops.
Ich weiß irgendwie gar nicht, was hier abgeht.
Alright, the cops are coming right now.
Ja. Yeah.
Das hört ihr in GodCode. Macht KI Drama. Ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF. Ab dem 21. November überall, wo es Podcasts gibt.